Moin und herzlich willkommen. Es ist Donnerstag und dementsprechend natürlich Zeit für eine neue Folge des Heiß-Heiß-Podcasts Junk Miles. Wie immer bin ich natürlich nicht alleine da, sondern habe Daniel mitgebracht. Daniel, moin.
Moin, ich bin etwas aufgeregt, weil das ist ja im Endeffekt meine erste Vorlesungsstunde, die ich jetzt bekomme. Nach gut 40 Podcast-Folgen befinde ich mich heute im Hörsaal und der Professor mir gegenüber oder der Dozent mir gegenüber ist Björn Geßmann, der mir und euch heute spannende Dinge vermittelt. Und ich meine das voller Hochachtung, auch wenn das in meiner sonoren Stimme nicht so rüberkommt.
Das sind deutlich zu viele Vorschusslorbeeren für zu wenig Vorbereitungszeit jetzt hier gerade vor diesem Podcast. Aber ja, versuchen wir das Beste daraus zu machen. Worum es heute so ein bisschen gehen darf, vielleicht kann man das kurz als Hintergrund erklären. Und das Professor, das streichen wir natürlich, ne? Dafür braucht man irgendwie, das ist ein akademischer Titel. Aber
Dozent war richtig.
Seit diesem Semester darf ich in München an der Technischen Universität einen Lehrauftrag geben für Bachelorstudenten des fünften Semesters zum Thema, also das Seminar als solches heißt Periodisierung von Training und Ernährung im Ausdauersport. Und dankenswerterweise fragte mich der zugehörige Professor der Fakultät, Professor Dr. Carsten Köhler, ob ich dieses Seminar nicht machen wollen würde. Und das fand ich total lieb und hat mich auch sehr gefreut, weil das immer ganz schön, also so ging es mir persönlich ehrlich gesagt, weil ich immer, grundsätzlich kriegt man mich immer mit Dingen, bei denen ich was dazulernen darf. Und es ist ja schon immer was anderes, ob man jetzt irgendwie so im täglichen Coaching-Leben sich selber oder dem Sportler erklärt, was da jetzt gerade so physiologisch irgendwie abläuft, oder ob man das einer Gruppe Studierender erklären muss, die da natürlich auch hinterher was Prüfungsrelevantes zu machen müssen, die dann natürlich auch den neuesten Stand der wissenschaftlichen Literatur vermittelt bekommen sollen. Also so der Anspruch, toi toi toi, ob ich dem immer gerecht werde, das würde ich jetzt in Zweifel stellen, aber man versucht es natürlich. Und ich fand es sehr spannend, ehrlich gesagt. Und wir haben jetzt, das Semester hat angefangen am 18.10. Ich darf immer donnerstags, wenn dieser Podcast tatsächlich auch rauskommt, unterrichten. Leider alles digital, also wir haben die Einführungsstunde analog vor Ort gemacht, weil ich die Leute kennenlernen wollte, weil ich wissen wollte, wie der Studierende heutzutage irgendwie, wie der so ist und wer da so im Kurs sitzt. Jetzt ist der Rest alles digital. Das ist irgendwie auf der einen Seite ein bisschen schade, weil ich finde da gerade diese Interaktion und den Diskurs und vielleicht auch so diesen wissenschaftlichen Austausch total spannend. Und der ja, fällt so ein bisschen hinten rüber, wenn man das natürlich digital macht, ne, dann redet man mit seinem Laptop. So sinngemäß und gleichzeitig muss man aber auch sagen, das Digitale ist der Vorteil, weil ich von vornherein war klar, dass ich nicht jede Woche in München sein kann, so schön ich die Stadt ja finde, aber das wäre sich dann irgendwie nicht ausgegangen. Und genau, dann habe ich dir die Tage die Folien geschickt aus den ersten zwei Vorlesungen und habe gesagt, hier Daniel, das ist eigentlich ganz interessant, wir haben das alles schon mal im Podcast hier und da so ungefähr mal angesprochen, also wir haben, es geht generell um das Thema Energiebereitstellung, beziehungsweise wie der Stoffwechsel halt so funktioniert. Und ich bin mir ganz sicher, dass wahrscheinlich jeder Begriff, der so in dieser Vorlesung drinsteht, auch schon mal hier im Podcast gefallen ist. Und wir haben auch schon über die Anpassung von VO2 Max gesprochen. Wir haben über Laktatbildungsraten geredet. Es fehlen Sätze wie anaerob und aerober Stoffwechsel und so weiter und so fort. Und das ist quasi genau das, was wir jetzt gerade in dem Kurs auch erarbeitet haben in zwei Einheiten bisher. Und da über dieses Thema würden wir heute gerne noch mal ein bisschen gesondert sprechen und das einfach vielleicht noch ein bisschen vertiefen im Vergleich zu dem, was wir bisher besprochen haben.
Das heißt also, jeder, der uns heute zuhört, bekommt einen kleinen Schein. Einen imaginären kleinen Schein.
Nein, das machen wir nicht. Dafür muss man jede Woche zuhören. Und da muss man auch am Ende eine Prüfungsarbeit abgeben. Die Prüfungsarbeit, kann ich schon mal direkt sagen, besteht für das Seminar darin, da freue ich mich am meisten drauf, ehrlich, da ist mir das Herz aufgegangen, weil ich die natürlich selber bauen durfte. Und die Seminargruppe wird aufgeteilt in drei Gruppen und es gibt drei Einzelfallstudien, die die Gruppen, also jede Gruppe eine, ausarbeiten müssen. Und diese Case Studies bestehen aus drei unterschiedlichen Sportveranstaltungen, die aufgearbeitet werden müssen, sowohl trainingstechnisch als auch ernährungstechnisch als auch physiologisch und Co. Das heißt, eine Gruppe muss irgendwie aufschreiben, welche physiologischen Voraussetzungen es für einen 2-Stunden-Marathon braucht und wie eine 6-monatige Vorbereitung bis dahin aussehen könnte, um diesen Marathon so zu laufen. Die andere Gruppe bekommt eine Profi-Triathletin an die Hand, quasi, also sinnbildlich, und muss eine akute Vorbereitung für einen Ironman auf Hawaii auch vor dem Hintergrund des Energiestatuses aufschreiben. Und die dritte Gruppe schreibt ein sowohl energetisches als auch physiologisches Pacing für den Ötztaler Radmarathon auf. Die müssen also irgendwie ausklamüsern, in Abhängigkeit von möglichen Schwellenleistungen und Co., bei welcher Intensität man welchen Anstieg fährt und wie man sich währenddessen versorgt mit Kohlenhydraten, mit Salzen und so weiter, Flüssigkeit, alles, was dazugehört. Also, heißt, absoluter Traum, wie ich finde.
Wir können ja im Endeffekt aus jeder Aufgabenstellung ja wieder einen Podcast machen.
Mhm. Ja, so klamüsern wir uns hier die Inhalte zusammen.
Genau, quasi, das wäre ja 2023 gerettet.
Ja, bis dahin. Also ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass wir bis 2023 diesen Podcast aufnehmen. Bis dahin, also wenn wir uns da mal irgendwie, das ist ja, also ich glaube, bis dahin haben wir locker genug Geld mit diesem Podcast verdient, dass wir das nicht mehr machen müssen und da irgendwo lediglich noch in der Ferienhütte auf den Malediven rumhängen. Und dann überlegen wir uns das, ob wir den noch brauchen, den Podcast. Aber ja, bis dahin, ich sag mal, 22.
Vorsicht, Ironie. Das ist alles ironisch, weil Björn Gesmann ist bis heute noch kein Eisenbahner wie Horst Seehofer und hat keine Eisenbahnanlage im Maßstab 1:87 im Keller.
Das ist Wahnsinn, wie dich diese Eisenbahnanlage, man muss das erklären. Also unser Vorgespräch heute dauerte 20 Minuten, davon ging es ungefähr 5 Minuten um die mitochondriale Biogenese und die genetische Ableitung der Mutter, weil, wie wir gleich feststellen werden, man sehr lange Zeit gedacht hat, dass die Anpassung des Mitochondriums ausschließlich von der Genetik der Mutter abhängig ist und dann locker nochmal die gleiche Zeit um die Eisenbahnanlage von Horst Seehofer. Und du hast dich, das hat dich schockiert.
Richtig,
ne?
Weil mein Vater hat schon vor 20 Jahren so eine Modelleisenbahnanlage Spur N gehabt und dem
stopp,
war.
Warte, Märklin oder Fleischmann?
Fleischmann natürlich.
So.
Also Märklin ist Mainstream, wir hatten immer Fleischmann.
So. Brauchen wir gar nicht weiter darüber reden.
Danke, also, gut, aber du bist ja vom Fach.
Ja, aber 100%.
Also, ich weiß gar nicht, ob es Fleischmann heute noch gibt.
Ich auch nicht, aber ich hatte auf jeden Fall früher eine, also beziehungsweise mein Vater natürlich, da konnte man oben in diesen Schornstein der Eisenbahn so ein kleines, könnte man mit so einer Pipette quasi so ein Zeug reinträufeln und dann qualmte die auch.
Echt? Cool. Wenn die fuhr. Das kenne ich nur von den Räuchermännchen, aber auch nicht
so
schlecht.
So ungefähr vom Prinzip.
Okay, gut. Ich habe die H0-Anlage meines Vaters zu Lebzeiten vererbt bekommen und er hat sich eine Spur N geholt und ihm war natürlich auch immer wichtig, dass das cool aussieht. Und dieses Bild, auf das ich anspiele, Horst Seehofer in seinem Eisenbahnkeller, das ist halt irgendwie so uncharmant, weil die Gleise liegen halt auf irgendwelchen Holzbrettern und du siehst kein Gras und du siehst keinen Berg im Hintergrund. Und das, wie gesagt, das hat mich schockiert. Aber das, da reden wir an anderer Stelle drüber.
Hatte ich wirklich, also das ist echt Wahnsinn, wie sehr dich das beschäftigt hat. Also das finde ich auch faszinierend, dass du es nochmal aufgreifst und so weiter und so fort. Aber nee, finde ich gut. Also ja, herzlich willkommen zum Eisenbahner-Podcast. Ja. Mein Name ist Rüdiger Grube, mir gegenüber sitzt, egal, toi, toi, toi. Gut. So, Daniel. Ja.
Darf ich gleich eine Frage stellen?
Ja.
Die mich umtreibt. Wir reden ja heute über die Energiebereitstellungssysteme. Und was ich ja immer als Hobbysportler und aber auch als Journalist, der sich damit ein bisschen befasst, wissen möchte, wenn ich trainiere, also wenn ich rausgehe und eine zweistündige normale Ausfahrt im extensiven, also mit extensivem Niveau, ich sage jetzt mal bewusst im GA1-Bereich mache, oder wenn ich Intervalle fahre, so Intermittent Exercises oder Schwellenintervalle, was trainiere ich dann? Also trainiere ich diese Energiebereitstellungssysteme, wenn ich sie dann anspreche, wie zum Beispiel das aerobe System, oder trainiere ich in dem Moment meine maximale Sauerstoffaufnahme oder ist die Verbesserung der maximalen Sauerstoffaufnahme und die und das Absinken der maximalen Laktatbildungsrate lediglich ein Resultat? Oder, und jetzt kommt's, ich habe ja noch Mitochondrien, die ja für den Ausdauersport nicht uninteressant sind, oder trainiere ich diese Mitochondrien? Das ist die Frage, die mich umtreibt.
Ja.
Die Antwort wird nicht ganz einfach sein, so wie ich deinen Stirnrunzeln entnehme.
Nee, gar nicht. Nein, weil also ich finde die Frage ja total schön, weil sie macht ja auch ein gutes Stückchen deutlich, also da muss man vielleicht auch so ein bisschen die Historie des Podcasts sehen. Die Herausforderung oder die Idee ist ja, das irgendwie möglichst einfach auch immer zu erklären. Also wenn wir jetzt hier salopp sagen, so, dann habe ich die VO2 Max trainiert und dann habe ich ein größeres aerobes System, also ist mein Fettstoffwechsel besser, dann ist das ja eine sehr oberflächliche Aussage, die aber natürlich schon das meint, was da alles auf intrazellulärer Ebene und so weiter und so fort passiert. Also die das die versuchen sollen, Überblick zu geben über das Ganze. So ist es ja eigentlich grundsätzlich, egal ob das jetzt hier im Podcast ist oder auch in einem, was weiß ich, in einem Artikel in einer Fachzeitschrift, ist es jetzt auch seltenst so, dass man eine Trainingsmethodik damit verbinden würde, wie viel PGC1-Alpha-Aktivität da jetzt gerade ausgelöst wurde, um dann halt das Mitochondrium anzupassen oder sowas halt, ne? Sondern man würde dann verallgemeinert reden vom Aerobenstoffwechsel oder von der VO2 Max und so weiter und so fort. Prinzipiell meint man alles das Gleiche. Vielleicht benutzen wir den Podcast heute dazu, das halt eben nochmal so ein bisschen weiter aufzuschlüsseln. So, wenn du jetzt deine Einheit trainierst, muss man schon immer klar dazu sagen, du hast im Training ja streng genommen erstmal schon mal zwei Möglichkeiten. Du kannst Volumen und Intensität dir irgendwie überlegen, sage ich jetzt mal. Also das sind schon grundsätzlich zwei ganz entscheidende Punkte, die auch eine Menge ausmachen am Ende des Tages, also die eine Menge beeinflussen, wenn man so will. Und gleichzeitig hast du noch so Varianten, dass du dir natürlich noch überlegen kannst, andere Wege anzusprechen, die zum Beispiel in Abhängigkeit deiner Kohlenhydratverfügbarkeit stehen. Gleiches Spiel, ne? Ich glaube, Podcast Nummer, weiß ich nicht, 35 oder so, haben wir darüber gesprochen, über die Periodisierung von Kohlenhydraten im Training. Geht vom Prinzip her genau in die Richtung, wo man sagen würde, okay, man macht da irgendwas mit dem Ernährungsstatus, man verändert den und dadurch hat man halt einen anderen Effekt, als hätte man den Ernährungsstatus nicht verändert.
Dann ist also die Frage, man hat praktisch warum. Einen zusätzlichen Reiz. Also nicht den klassischen Trainingsreiz, sondern
genau.
einen anderen Stressor halt.
Das ist ja dann immer die Frage, ne? Also ist das jetzt ein zusätzlicher Reiz und macht das Sinn und so? Mhm. Und das ist natürlich immer eine Abwägung, die man treffen muss. Und na klar ist das im Training dann auch so, dass man schon sagen muss, der Reiz kann anders sein. Ich mache jetzt ein Beispiel, was es, glaube ich, noch ein bisschen klarer macht als vielleicht das Thema Kohlenhydrate. Aber würde man jetzt in der Höhe trainieren, wir sagen jetzt einfach, wir trainieren auf 2500 Meter, wir haben also nicht die normale Sauerstoffsättigung im Blut, sondern auch in der Umgebungsluft befinden sich gerade nicht, um jetzt irgendwas zu sagen, nicht 20,9% reiner Sauerstoff, sondern nur noch 17%. Wie dem auch sei, beziehungsweise der Sauerstoffpartialdruck ist einfach ein anderer, so wäre es richtiger. Und die Sauerstoffsättigung im Blut liegt demnach nicht bei 99%, wie es ein Standard ist, oder 100, sondern vielleicht nur noch bei 90%. So, dann haben wir ja auch die Situation, dass dadurch das gleiche Training, was wir machen unter oder auf normal Null, hätte eine andere Wirkung. So, weil wir halt einfach unterschiedliche Voraussetzungen jetzt gerade haben. Und so ist es bei den Kohlenhydraten theoretisch auch. Und am Ende ist natürlich immer die Frage, was ich damit bezwecken möchte. Und vom Grundprinzip her, ich fange mal ganz vorne an und das ist vielleicht nochmal wichtig, irgendwie da das auch nochmal deutlich zu machen. Am Ende des Tages reden wir erstmal davon, dass wenn du jetzt 2 Stunden fährst, ob du Intensitäten da einbaust oder nicht, ob du Rad fährst, Crosser oder Mountainbike, ob du im Zweifelsfall sogar laufen gehst oder wie auch immer. Das Erste, was ja passieren muss, ist ja, du musst dafür sorgen, dass deine Muskulatur sich bewegt. Also und bewegen heißt jetzt in dem Fall, die kann ja nur eine Richtung, ne? Die hat ja lediglich eine Kontraktionsmöglichkeit, ganz wissentlich, willentlich, was ja dann so aussieht, du hast letztendlich 2 so Haken in deiner Muskulatur verankert, Aktin, Myosin, 2 Proteine, die in sich greifen und je mehr von denen ineinander greifen, desto eher oder stärker oder was auch immer was, zieht sich die Muskulatur zusammen und kontrahiert. Also wenn du möchtest, dass dein ausgestreckter Arm, dein Unterarm nach oben geht, dann musst du dafür sorgen, dass deine Bizepsmuskulatur, die über deinen Ellenbogen zieht, kontrahiert, dann geht der Unterarm nach oben. So. Und so vereinfacht es ja beim Radfahren auch, ne? Hast du jetzt, oder beim Laufen auch, oder beim Schwimmen auch, ist egal. Aber du hast irgendeine Form von Muskelkette und du gehst ja hin und sagst deiner Muskelkette auch ziemlich unbewusst oder unterbewusst, dass die jetzt dafür sorgen soll, dass du die Kurbel 360 Grad drehst. So. Und dafür muss diese Muskulatur ineinander greifen, die zieht immer über Gelenke hinweg und muss dafür sorgen, dass deine Gelenke in einem anderen Winkel sich bewegen, am besten recht gleichmäßig, damit das auch eine Kurbelumdrehung am Ende des Tages wird. So, für diese muskuläre Aktivität, und das ist egal, ob die im Bein oder im Arm oder wo auch immer ist, braucht es vorrangig ATP. So, diese chemische Substanz am Ende ist nichts anderes als quasi die runtergebrochenste, kleinste Einheit, die du für am Ende diese Muskelkontraktion nutzt. Das heißt, du kannst nicht die Banane für die Muskelkontraktion nutzen oder das isotonische Getränk oder, weiß ich nicht, das Liquidgel, sondern du musst, egal was du oben irgendwie reinschmeißt und oder an anderer Stelle im Körper gespeichert hast, du musst das in irgendeiner Form umbauen, um da ATP rauszumachen, damit diese Muskelkontraktion stattfindet. Mhm. So. Der Körper als solches immer bestrebt, dieses ATP zu haben. Das ist, glaube ich, relativ klar, ne? Dass wenn eine Muskelkontraktion davon abhängt und wir zum Beispiel jetzt einfach mal ganz schmal überlegen, dass auch das Herz ein Muskel ist, dann kann man sich ungefähr vorstellen, warum das Aufrechterhalten des ATP-Levels irgendwie ein, Klammer auf, Lebensklammer zu, wichtiges ist. So. Mhm. Und so ist es für jegliche Form sportlicher Aktivität auch. Dein Körper muss dieses ATP-Level aufrechterhalten und dafür sorgen, dass dieser Stoff, diese Substanz dauerhaft immer vorhanden ist. Jetzt gibt es ja unterschiedlichste Wege, wie du diese Substanz wieder aufbauen kannst. Also wie du aus deiner Banane oder deinem Liquidgel oder deinem, was hatte ich eben als anderes Beispiel, weiß ich nicht, da wegen mir auch aus deinen körpereigenen Fettspeichern zum Beispiel, am Ende dieses ATP generieren kannst. Und da kommen wir jetzt so ein bisschen der Sache des Trainings näher, dass man sich halt da überlegen kann, dass wir im Training zum Beispiel auch durchaus häufiger schon unterscheiden oder auch hier im Podcast, wenn wir über diese energieliefernden Systeme sprechen. Diese energieliefernden Systeme machen unterm Strich nichts anderes, als für eine Resynthetisierung von ATP zu sorgen. Also am Ende betreiben wir den anaeroben Stoffwechsel. Den haben wir hier schon, weiß Gott, wie häufig erwähnt. Und ich glaube, jeder, der den Podcast hier hin und wieder mal hört, der weiß, das hat irgendwas mit Laktat zu tun. Die Tatsache, dass das anaerob ist, heißt, dass das halt ohne Sauerstoff funktioniert und so weiter und so fort, wie dem auch sei. Am Ende des Tages hat auch dieser anaerobe Stoffwechsel nur ein Ziel, nämlich eine Produktion von ATP oder eine Resynthetisierung von ATP, wenn man so möchte. So, und genauso ist es beim aeroben Stoffwechsel auch. Also all das, worüber wir sprechen, V2 Max, Mitochondrium, was auch immer was, mhm. am Ende dient es nur diesem einen Zweck, nämlich diesen ATP-Spiegel aufrechtzuerhalten und chemische Energie in Form von ATP zu produzieren oder resynthetisieren. Das ist das Ding.
Das ist Urziel des Trainings, sagen wir mal so.
Naja, das, also das ist erstmal das Urziel des Lebens, wenn mhm. man so möchte. Ja. Das Urziel des Trainings würde ich dann so definieren, als dass, wenn wir es mal ganz kurz zusammenfassen, haben wir die Möglichkeit, uns an drei energieliefernden Systemen zu bedienen. Und Möglichkeit heißt erstmal nur, eigentlich haben wir keine Möglichkeit, der Körper nimmt sich diese Möglichkeit von selber. Der entscheidet, welches System er jetzt gerade anschmeißt. So. Mhm. Und ich fasse mal kurz zusammen. Es gibt drei energieliefernde Systeme, und das ist jetzt wirklich sehr zusammengefasst. Wir gehen gleich noch ein bisschen weiter, eine Ebene tiefer. Aber zusammengefasst kann man sich Folgendes vorstellen. Es gibt die Ebene Anaerob-Alaktaziden-Stoffwechsel. Es gibt die Ebene Anaerob-Laktaziden-Stoffwechsel. Also anaerob jeweils gleich, heißt beide laufen ohne Sauerstoff. Dann gibt es die Unterscheidung zwischen Alaktazid und Laktazid. Heißt einfach nur, das eine funktioniert vermeintlich ohne Laktatproduktion, also das erste. Und das zweite funktioniert mit Laktatproduktion. Und dann gibt es den aeroben Stoffwechsel.
Ganz kurz, dieses erste System, das du angesprochen hast, wo du geschrieben hast, vermeintlich ohne Laktatproduktion. Wären das beispielsweise diese kurzen Sprints, also glaube ich, früher sagte man so 6-Sekunden-Sprints oder 5 bis 8-Sekunden-Sprints, wie auch immer, die man im Training immer mal machen darf, ohne dass man jetzt die Laktatproduktion extrem also steigert oder ausschüttet, so nach dem Motto, um zum Beispiel, was weiß ich, bei einer langen Einheit nochmal so ein bisschen Motorikübungen zu machen und solche Geschichten. Also ist das so ein Beispiel, dass man sagt, oder bei einem 100-Meter-Läufer, da passiert, ich sag mal, die ersten 6 Sekunden Alaktazid, also anaerob Alaktazid, und dann wird es anaerob Laktazid draufgepackt, oder wie kann man sich das vorstellen? Also nur, damit man das so ein bisschen im Bild hat.
Ja, nee, total gut. Also wenn ich von vermeintlich spreche, weil du den Begriff gerade aufgegriffen hast, dann heißt das, also sage ich das nur deswegen vor allen Dingen, weil es nie ohne das andere Ding funktioniert. Mhm. Also es gibt in unserem Körper keine Situation, wo ein Stoffwechselweg funktioniert, ohne dass die anderen auch irgendwie mitfunktionieren. Aber natürlich immer in unterschiedlichem Verhältnis. So, wenn wir jetzt bei dem ersten Stoffwechselweg sind, bei dem anaerob-alaktaziden Stoffwechselweg, nochmal zusammengefasst, der funktioniert ohne Sauerstoff, also dieser einzelne Weg definitiv. Und der funktioniert aber auch ohne Laktatproduktion. Dieser einzelne auf jeden Fall ohne. Mhm. Ich sage nur, bei jedwediger Belastung wird es auch immer so sein, dass der Laktazide auch ein bisschen mitläuft. Deswegen gibt es auch immer irgendwo eine Laktatproduktion. Mhm. Aber halt nicht in diesem ersten Weg. So, und dieser erste Weg ist dafür da, den muss man sich so vorstellen. Der hat auch der bedient sich ja eines bestimmten Substrats. Das ist zum Beispiel das, was alle Wege unterscheidet. Die bedienen sich alle unterschiedlicher Stoffe, die sie für diese Resynthese des ATPs verwenden. So, der erste Weg ist der, der zum einen sich dem freien ATP bedient, also dem vorhandenen ATP-Speicher, den wir so haben. Und die andere Möglichkeit oder das andere Substrat, derer er sich bedient, sind so freie, energiereiche Phosphate wie Kreatinphosphat zum Beispiel. So, jetzt muss man sich das so vorstellen, generell ist dieser Weg total geil, weil der eine höchstmögliche Leistung, und jetzt Leistung, ne, gleichgesetzt bitte, es muss nicht in Watt ausgedrückt sein, sondern es kann auch Laufleistung oder Schwimmleistung oder was auch immer was sein, weil der eine höchstmögliche Leistung mit sich bringt. Deswegen ist das auf jeden Fall der Weg, den der 100-Meter-Läufer mindestens auf den ersten Metern absolut als hier Main, wie sagt man, Hauptquelle seiner Energiebereitstellung oder der Resynthese des ATPs einsetzen muss. Das geht gar nicht anders. Würde der diesen Weg nicht haben, würde der super langsam aus seinem Startblock kommen, weil alle anderen Wege einfach viel weniger Performance-Leistung haben. So, jetzt bedient der sich aber leider auch, und da muss man immer bei diesen Stoffwechsel- oder bei den energieliefernden Systemen unterscheiden, die haben nicht nur eine Unterscheidung bei der Verwendung der Substrate, die sie brauchen, um ATP zu resynthetisieren, sondern die haben vor allen Dingen auch eine Riesenunterscheidung A bei der Performance, also bei der Leistungsfähigkeit und dann bei der vorhandenen Kapazität. So, und jetzt kann man sich eins und eins zusammenzählen und uns ist irgendwie klar, dass wir diese Anfangsleistung eines 100-Meter-Laufs, und jetzt ist egal, ob wir Usain Bolt heißen oder Daniel Beck, dass diese Anfangsleistung ist natürlich extrem hoch. Ne? Also mindestens mal im interindividuellen Vergleich, also für einen selber, ist ja der Start bei einem 100-Meter-Lauf so ziemlich das anstrengendste oder das leistungsforderndste, was du so tun kannst. Und diese Leistung lässt aber ja nach. Also du hast ja schon, wenn du alleine nicht mehr diese Beschleunigung dabei hast, wird die Leistung schon mal nachlassen. Um die Geschwindigkeit aufrechtzuerhalten, brauchst du aber immer noch eine sehr hohe Leistung. Dann wirst du natürlich feststellen, dass du deine Maximalgeschwindigkeit, die du erreichst bei deinem 100-Meter-Lauf, ja, die hältst du nicht 300 Meter lang aufrecht und wahrscheinlich auch schon nicht mehr 200 und vermutlich auch nicht 150, sondern wirklich nur, bis du im Ziel dieses 100-Meter-Laufs bist, gegebenenfalls. Eigentlich fällt es da ja auch schon wieder leicht ab.
Außer du bist Usain Bolt.
Außer du bist Usain Bolt. Das war ja immer so eines der Besonderheiten, die man in dem Zusammenhang rausfand, dass der quasi kaum einen Geschwindigkeitsverlust erleidet. Ne? Also wenn der dann nach, weiß ich nicht, ich sage jetzt mal so ungefähr 50, 60 Metern seine Höchstgeschwindigkeit erreicht, dass er die halt auch möglichst lang, also bis zum Ziel halt aufrechterhalten kann und es da keinen Abstieg gibt in der Geschwindigkeit halt. Ne?
Könnte das sein, dass der bessere Kreatinphosphatspeicher hat?
Auf jeden Fall. Okay, also davon ist auf jeden Fall auszugehen. Okay. Garantiert sogar, würde ich jetzt mal wetten, sage ich jetzt mal vorsichtig. Weil der natürlich diese extreme Leerung zum Beispiel der Kreatinphosphatspeicher und die Resynthese dieser Kreatinphosphatspeicher oder auch der ATP-Speicher natürlich viel häufiger im Training macht, als du und ich oder jeder Ausdauersportler das machen würde, weil wir bei unseren Ausfahrten nie in die Situation kommen, dass wir ansatzweise diese Kreatinphosphatspeicher leerkratzen oder sowas. Also das ist nicht so, dass die irgendwie überhaupt mal in die Situation kommen, dass die sich großartig von ihrer Füllmenge, weiß Gott wie, bewegen oder sowas. Usain Bolt macht das natürlich im Training, aber auch jeder, ich sag jetzt mal, jeder Leichtathlet, der 200-Meter-Läufer ist oder vielleicht auch noch 400-Meter-Läufer ist, auch der bedient sich natürlich viel dieses Stoffwechselweges. Und ich sag mal, je häufiger du leer und voll machst und so weiter oder verbrauchen musst und wieder resynthetisieren musst, desto eher passen sich diese Speicher natürlich auch an und desto größer werden die mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit, ohne es jetzt gemessen zu haben, aber bei diesen Kandidaten auch sein. Klares Ja.
Du sagtest vorher ganz spannend, dieser erste Weg, der bedient sich also dem Kreatinphosphat, aber auch dem ATP, wenn ich das richtig verstanden habe. Das heißt also, der bedient sich, der muss es nicht erst bilden, sondern der bedient sich schon mal dem freien ATP. Also der macht sozusagen eine Punktlandung. Da gibt es jetzt keine Mechanismen dahinter, die irgendwie Zeit kosten oder vielleicht noch zusätzliche Energie, sondern der kann dieses anaerobe, allaktazide, also dieser Energielieferungsweg oder so nach dem Motto, die Energieerzeugung funktioniert dann praktisch. Der hat dann praktisch gleich den Brennstoff. Der muss ihn nicht erst noch raffinieren oder so.
Okay. Genau, ne? Also ich mache mal das Gegenbeispiel. Den allerlängsten Weg zur Energiebereitstellung, den du jetzt haben kannst, ist würdest du dich deiner körpereigenen Fette bedienen, um Energie zu produzieren? Dann gibt es auf dem Weg bis zum ATP natürlich, weiß Gott, wie viele Umbauten, die du machen musst. Unterschiedlichste, ich sag jetzt mal sinnbildlich, Stoffwechsel, die du anschmeißen musst und so weiter und so fort. Und brauchst dafür Hilfe von hier und von da und hast du nicht gesehen. So. Und der 100-Meter-Läufer, der sich halt an dem freien ATP und dem freien Kreatinphosphat bedient, der braucht das alles nicht. Also der hat den minimalsten Aufwand, den er betreiben muss, um aus gespeicherter Energie die Energie freizusetzen, die es halt entsprechend braucht, um einen schnellen Start beim 100-Meter-Lauf zu haben. Ganz das, genau. So, deswegen
kann
ist
jeder
der,
Mensch eigentlich von Kind auf schnell rennen. Die Frage ist nur, wie weit und wie oft hintereinander. Aber dieses,
also
dieses Rennen bedient sich im Endeffekt diesem System.
Ja, und du musst, und dann musst du auch immer, also siehst mal interindividuell, ohne jetzt den Vergleich dauerhaft zu Usain Bolt zu haben, aber auch du hast ja gewisse Maximalbelastungen quasi, die du kannst, und du kannst halt Radfahren 2 Stunden. Also du kannst jetzt, weiß ich nicht, eine Treppe extrem schnell hochsprinten oder du kannst ein schweres Sofa einmalig einmal anheben. Auch dafür brauchst du irgendwie Energie logischerweise, und beim Sofa anheben kannst du auch nicht hingehen und sagen so, warte, gib mir mal 2 Minuten und auf dem Weg hebe ich jetzt das Sofa an, weil ich das so ganz, ganz langsam mache, sondern du musst ja auch hingehen und sagen so, jetzt wird Sofa angehoben, auf geht's. Und dafür braucht es diese frei verfügbare, sehr schnelle Energie quasi, und die holst du dir aus eben diesem genannten Stoffwechselweg quasi.
Mhm. Okay, gut.
Genau. So, und jetzt haben wir natürlich die Situation, wir sind jetzt alle keine 100-Meter-Läufer, und ich sag mal, selbst der 100-Meter-Läufer, der wird zwar, also du hast ja eben gefragt nach quasi Sprint und Co., der wird natürlich viel Energie aus diesem alaktaziden Weg generieren, aber auch der kann eigentlich kaum diesen Weg komplett nutzen, weil du hast auch da bei der Speicherkapazität von ATP und Kreatinphosphat und so weiter immer das Problem, dass du die zum Beispiel wie mit Kohlenhydratspeichern vergleichbar, die kriegst du nicht leer. Also die können nicht leer gehen, weil wenn dein ATP-Speicher leer ist, bist du genauso tot, wie wenn der Kohlenhydratspeicher leer ist. Das vermeidet der Körper natürlich. Das heißt, du wirst da immer die Situation haben, dass du eine, und jetzt wird es ja wirklich dann hart, sag ich mal in Anführungsstrichen, dass selbst würdest du das jetzt versuchen, also würdest du unter Todesängsten versuchen, dieses Auto, was auf dir drauf liegt, nach dem Verkehrsunfall, schönes Bild auch, was ich hier vorzeichne.
Bisschen gruselig.
Ich hätte mir auch ein anderes Bild überlegen können. Ja, aber ne, ich sag mal, bei Todesangst zum Beispiel ist ja deine freisetzbare Kraft für gewöhnlich, greift dir ja nochmal so eine Reserve an, die du fürs Radfahren halt einfach gerade mal nicht verbrauchst, weil du da nicht, weil es nicht überlebenswichtig ist, jetzt gerade Rad zu fahren oder 100 Meter zu laufen. Aber selbst wenn du das machst, wirst du ja irgendwann die Situation haben, dass du das nicht dauerhaft machen kannst, sondern auch da wird das irgendwann dazu kommen, dass du dir nicht überlegst, ich könnte mal gleich zum Bäcker, so, sondern die Energie ist alle. Also sprechen wir von so einer muskulären Insuffizienz quasi. Du kannst die Muskulatur einfach nicht mehr bewegen, weil ATP vermeintlich leer, also ist nicht richtig leer, aber so weit entleert, dass du erst wieder warten musst, bis sich das Ganze wieder auffüllt, bis du dann nochmal versuchen kannst, das Auto jetzt gerade von deinem offenen Hüftbruch wegzubekommen. So. Und das wiederum hat ja eine gewisse zeitliche Komponente. Und auch da, um das wieder aufzufüllen, ist es halt immer so, egal was du tust, dass du dieses ATP ja auch da ein Stück weit resynthetisieren musst. Und resynthetisieren tust du das auch über diese anderen beiden Stoffwechselwege, die du einsetzt. Wie gerade schon gesagt, ne, der anaerobe Laktazide oder der aerobe, die ja auch jeweils dazu dienen, diese Speicher für die kurzfristige Energie in Form von ATP immer wieder aufzufüllen.
Okay, das bedeutet also nicht, dass, also einerseits bringt mir die Zeit was, so nach dem Motto, dass die wieder aufgefüllt werden, aber und in der Zeit, wo die aufgefüllt werden, arbeiten praktisch die beiden anderen.
Richtig. Und das Geile bei den beiden anderen ist ja, oder warum das überhaupt so cool ist mit diesen 3 energieliefernden Systemen, dass die ja alle unterschiedliche Quellen besitzen, derer sie sich bedienen. Mhm. Also machen wir jetzt das Beispiel, wäre der Körper so doof gebaut, dass er lediglich ATP, ja gut, essen kann das eh nicht, ne, aber lediglich ATP umbauen könnte in ATP, ja, dann wird's nicht funktionieren. Also ist der liebe Gott irgendwann hingegangen, toi toi toi, und hat das so gebaut, dass er sich gedacht hat, okay, ich habe ja nicht nur ATP, sondern ich baue das jetzt mal so, dass ich dem Menschen da zum Beispiel, weiß ich nicht, in die Muskulatur setze ich dem Glykogenspeicher. Oder an die Hüfte baue ich dem ein bisschen körpereigenes Fett, so subkutanes Körperfett, da soll der auch gerne Energie rausmachen. Und dann schaffe ich dem noch irgendwie einen Magen-Darm-Trakt, da kann der sogar noch aufnehmen und eben diese Speicher auch wieder füllen. So, es geht ja immer darum, ne, die am Ende die Speicher, die vermeintlichen, wieder aufzufüllen oder dafür zu sorgen, dass die nie irgendwie leer gehen. So ist ja das Prinzip. Und deswegen halt diese drei verschiedenen Systeme, weil die natürlich auch auf unterschiedlichen Substraten basieren, die du dir zunutze machst, um am Ende wieder dafür zu sorgen, dass dein ATP-Speicher immer schön voll bleibt, immer schön wieder aufgefüllt wird, damit du immer schön deine Leistung vollbringen kannst.
Dieses Erklären nochmal diesen Begriff des Resynthetisieren, also das bedeutet im Endeffekt einfach bei der Produktion beispielsweise von Glykogen zu Laktat, von Glykogen zu CO2 letztendlich, da entsteht dann am Ende ATP oder entsteht mit ATP oder wie muss man sich das vorstellen?
Genau, also das Bestreben ist immer, dass vor allen Dingen ATP entsteht, weil das ist das, was du brauchst. Okay. Dann gibt es aber natürlich noch immer Situationen, die auch, also Stoffe, die auch noch produziert werden, die halt so Beiwerk sind. Kommen wir, also vielleicht kann man das nochmal zusammenfassen, wenn wir schon von Substraten reden, können wir das dann nochmal einmal vollumfänglich zusammenpacken für die drei energieliefernden Systeme. Ne? Also
ja.
Das erste, glaube ich, ganz gut deutlich geworden, vorrangig energiereiche Phosphate, das ist das, was wir brauchen, um halt sehr kurzfristig maximale Leistungen zum Beispiel zu erbringen. So, wenn wir jetzt Radfahren gehen, brauchen wir das nicht, außer wir machen vielleicht mal einen 6-Sekunden-Sprint, dann würde ich sagen, ja, für diesen Antritt ist das auf jeden Fall das, was du brauchst. Ja,
also ganz kurze Frage.
Ja.
Das Kreatinphosphat, also du hast ja gesagt, also in dem ersten Stoffwechselweg, dieses anaerobe Alaktazide.
Richtig.
So nach dem Motto habe ich ATP und Kreatinphosphat. Ich vereinfache das jetzt mal. So, das ATP wird ja nach dem 6-Sekunden-Sprint einfach wieder beim weiteren Fahren in der nächsten Stunde, wird es ja über die beiden anderen Wege wieder angesammelt, sage ich mal, oder in einem Depot hingepackt. Mhm. Dieses Kreatinphosphat, das lässt sich ja sicher auch, weil es gibt ja Menschen, die im Laufe einer Etappe mehrmals sprinten können. Ja, also einmal, um Löcher zuzufahren oder bei Zwischensprints. Was passiert mit dem Kreatinphosphat? Läuft es auch im Hintergrund wieder? Oder?
Richtig. Das Prinzip ist genau das Gleiche.
Okay.
Das Bestreben ist immer da, für den Körper diesen Speicher wieder aufzufüllen. Mhm. Und dann bedient er sich quasi dem nächst entfernteren Substrat, sage ich jetzt einfach mal, was für ihn aber immer noch einfach zu verstoffwechseln ist, und mit diesem baut er das dann wieder auf. Völlig richtig, genau. Vielleicht aber nochmal ein Beispiel, was du gerade gesagt hast, was es nochmal ganz gut deutlich machen soll. Wenn du jetzt wir machen mal 5-sekündigen Sprint, das ist so ein bisschen das gleiche Zeitfenster wie die ersten 60 Meter bei einem 100-Meter-Lauf, ne? Mhm. Vorrangig anaerob Alaktazid, natürlich aus dem Fahren raus. Also die anderen Systeme laufen auch, ist klar. Mhm. Aber für diese Beschleunigung beziehungsweise damit einhergehend die maximale Belastung, die du dann da erzeugst, die erzeugst du ja nicht nach 8 Sekunden, sondern die maximale Leistung auf dem Rad, wenn du jetzt sprintest und du guckst dir hinter die Kurve an, dann erzeugst du die ja auch nach, ich sag jetzt mal, 2 bis 4 Sekunden roundabout.
Der Antritt sozusagen.
Richtig. Ja. So ist es beim 100-Meter-Läufer theoretisch ja auch. Also ist ein bisschen anders, weil der startet aus dem Stand. Das ist schon mal eine andere Grundvoraussetzung. Deswegen ist der erste Abdruck schon auch mal ein anderer, als das bei uns der Fall ist, wenn wir das aus der Bewegung rausmachen. So, und jetzt ist ja folgende Situation. Mit diesen 5-6 Sekunden hast du deinen ATP bzw. deinen Kreatinphosphatspeicher jetzt irgendwie ein Stückchen angekratzt, sage ich mal. So, und jetzt haben wir genau die Situation, du kannst das nicht alle 15 Sekunden machen. Würdest du das alle 15 Sekunden machen, geht das zwangsläufig immer damit einher, dass du von Mal zu Mal zu Mal an Leistung verlieren wirst, weil der Speicher nicht wieder gefüllt ist. Also im Sinne von auch Halbwertszeit. Das ist dann nicht die Situation, wo du sagen kannst, naja, ich mache das jetzt einmal und dann ist das halt, dauert das genauso lange, wie es abgebaut wird, bis wieder voll ist, und dann kann ich weitermachen. So, dann kann ich wieder hier Kreatinphosphat verbrauchen und so weiter, ne? Sondern es braucht dann eine gewisse Zeit. Also das ist ja ein ganz schönes Beispiel im Radsport, ne? Wenn man das jetzt als Beispiel nimmt, da kann man sehr langsam Rad fahren, sehr wenig intensiv, ganz viel aeroben Stoffwechsel betreiben, oder nicht ganz viel, aber vorrangig aeroben Stoffwechsel betreiben. Wenn du dann diese kurzen Sprints oben drauf hackst, dann wirst du das vielleicht in Minutenabständen machen, ohne bei den 5 Sprints irgendwie Leistung zu verlieren, weil du es dann vielleicht wieder resynthetisiert hast, aber halt jetzt eben nicht in 10 oder 15 oder 20 Sekunden Abschnitten. Das wird dann nicht klappen, weil der Speicher immer weiter sich leert und du irgendwann an den Punkt kommst, dass du auf jeden Fall nicht mehr die gleiche Leistung vollbringen kannst, weil eben unter anderem die schnellen Muskelfasern keinen Treibstoff haben, dann um diese hohen Leistungen zu vollbringen.
Das bedeutet auch im Endeffekt, wenn ich auf den letzten 1000 Metern in einem Massensprint zweimal Löcher zufahren muss, damit ich hinter meinem Anfahrer bin oder hinter meinem Gegner bin, um den Windschatten zu nutzen, dann kratze ich den Kreatinphosphatspeicher an und der wird sich aber nicht in den nächsten 20 Sekunden wieder auf ein Optimum, also aufladen, sage ich jetzt mal, und dementsprechend fehlt mir hintenrum was. Deswegen im Endeffekt, im Idealfall, ich nutze ihn einmal für den Endspurt und nicht fünfmal vorher auf den letzten 4000 Metern, weil sonst kann ich davon ausgehen, dass es vielleicht gar nicht ganz so geil wird oder ich nicht mein Optimum abrufen kann,
sozusagen. Deswegen gewinnt man Sprints wahrscheinlich eher, wenn man sich das Anfahren erledigen lässt von Michael Morkow, weil der dafür sorgt, dass man vorher relativ wenig Kreatinphosphatspeicher liegen lassen muss bei dem Hin- und Her-Getemmel, sondern der zieht das einfach so für dich durch dahinter, dass du möglichst wenig Energie, und jetzt auch dann eben entsprechende energiereiche Phosphate verbrauchst. Wohingegen, wenn du das auf eigene Kappe machst und natürlich vorher dreimal den Zug wechselst und so weiter und so fort, ja, dann ist deine Wahrscheinlichkeit, das Ding zu gewinnen am Ende auf jeden Fall ein Stück weit geringer, weil du da garantiert immer schon mal irgendwie deine Speichergröße angekratzt hast. Genau so.
Wenn du jetzt das Beispiel, wir nehmen jetzt mal das Beispiel Morkow und wir nehmen jetzt vielleicht Cavendish, ist jetzt vielleicht nicht so gut, aber wir nehmen einen Top-Sprinter dahinter, Wen haben wir denn? Egal, wir nehmen jetzt keinen Namen.
Wir haben dir einen aus. Elia Viviani. Herzlich willkommen bei Ineos.
Ja, okay, können wir auch machen. Ja, nee, alles gut so. Die Fähigkeit von Morkow und die Fähigkeit von Viviani, was die Ausnutzung ihres anaeroben alaktaziden Systems angeht, ist unterschiedlich, oder?
Ach, witzig, okay. Weil du meinst, dass der eine maximal sprintet und der andere öfter mal auch über einen längeren Zeitraum. Das ist eine gute Frage. Also kann ich dir nicht sagen.
Also ist es so oder kommt dann der zweite Energiebereitstellungsweg schon mit dazu, dass im Endeffekt...
Der wird auf jeden Fall ein guter... Ja, genau. Und da müssen wir jetzt, wenn wir schon so tief,
Entschuldigung,
so differenziert sind, müssen wir da schon ein bisschen unterscheiden. Nein, die ist ja total schön. Ich sag mal, was ich mir... Also gut, jetzt ist ja, muss man immer noch dazu sagen, dass ja die Erbringung der Leistung jetzt, also gerade der Maximalleistung, weil wir jetzt halt eben von den Sprintern sprechen, ne, oder von den Anfahrern und Sprintern sprechen, muss man schon dazu sagen, dass natürlich nicht nur der reine Energiebereitstellungsweg, also mal vereinfacht jetzt, die Größe des Kreatinphosphatspeichers ist ja nicht die einzige Kenngröße, die darüber entscheidet, ob du jetzt 1600 Watt oder 2000 Watt sprinten kannst, sondern da geht es ja auch dann noch um Ansteuerung, um Maximalkraft und Co., die du halt einsetzen kannst, um Motorik, alles, was dazugehört. Ne? So, aber ich sag mal, rein von dem Energielieferant würde ich sagen, dass ich, also auch Michael Morkow wird einen recht großen Kreatinphosphatspeicher haben, weil auch der den sehr häufig ankratzt und wieder auffüllen muss, vielleicht sogar noch ein bisschen häufiger theoretisch, zumindest jetzt mal im Rennen, als Elia Viviani oder der Endsprinter im Vergleich zum Anfahrer. Im Training können die das natürlich ziemlich gleich trainieren, ne? Also die können natürlich genauso häufig irgendwelche Sprints machen, den Speicher leeren, wieder auffüllen und so weiter. Deswegen ist das so die Frage. Ich könnte mir dann aber vorstellen, dass vielleicht der nächste Stoffwechselweg, also der Anaerob-Laktazide, möglicherweise sich bei den beiden unterscheidet, wobei ich ehrlich gesagt nicht wüsste, in welche Richtung das grob gehen könnte.
Also ich sage jetzt mal den Begriff des Stehvermögens. Morkow ist ja auch jemand auf der Bahn, der eine relativ hohe Geschwindigkeit oder eine hohe Leistung für längere Zeit abgeben kann. Also mehr Richtung Zeitfahren geht, kurzes Zeitfahren.
Ja. Und jetzt haben wir eine ganz schöne Situation, wo jetzt genau das passiert, was wir dann halt immer bedenken müssen, dass diese Wege natürlich immer übereinander oder miteinander verlaufen und dann sich immer wieder, egal bei welcher Belastung, die Frage stellen wird, wie viel Anteiligkeit hat der einzelne Weg an dieser und jener Belastung? Mhm. Also ich mache mal ein Beispiel, da gibt es schöne Simulationen aus dieser ganzen Marder-Heck-Geschichte und so weiter und so fort. Natürlich nur Simulationen, ist klar, und je nach Ernährungsstatus sieht das auch anders aus, wie dem auch sei, aber da gibt es ja schöne Simulationen über zum Beispiel 10 und 60 Sekunden, würde man jetzt sagen, naja gut, es unterscheidet sich halt um 50 Sekunden, das ist ja jetzt nicht so riesig von der Belastungszeit und gedanklich haben wir jetzt die Situation, dass wir sagen, naja, Michael Morkow, der hat schon mehr Belastung als 60 Sekunden.
Ja.
Wir reden jetzt aber in dieser Simulation natürlich immer nur von maximal, also würden wir es schaffen können, was im realen Leben nicht funktioniert, aber gäbe es jetzt, also so würde man es in der Wissenschaft dann ja machen, ne? Zum Beispiel die Möglichkeit, ein experimentelles Protokoll zu fahren, bei dem du dafür sorgst, dass mentale Komponenten keine Rolle spielen, wir auch nicht über psychologische Komponenten reden müssen, wir irgendwie eine Form von Todesangst in der Hinsicht simulieren, zum Beispiel über Elektroschocks und so weiter, also so wie gesagt, jeder, der dem das jetzt nicht so taugt, der das ungern hört, der hört jetzt gerne weg, aber wenn du natürlich eine vollständige Ermüdung simulieren willst, kannst du das nicht abhängig davon machen, ob du jetzt gerade noch motiviert genug bist, ja oder nein, sondern du musst natürlich jegliche Form von menschlichem Gefühl außen vor lassen und so weiter. Und du musst auf jeden Fall auch an den Punkt kommen, dass du halt im Zweifelsfall sogar die motorische Ansteuerung bis aufs Letzte hinbekommst. Also was ja dann, wie gesagt, bitte einfach jetzt hier 2-3 Minuten vorskippen, wenn das nicht taugt, aber was ja zum Beispiel in so experimentellen Modellen gemacht wird, ist ja, dass man stellt sich das jetzt beim Menschen so vor, du bist an der Beinpresse, du kriegst aber gleichzeitig Elektroden auf den Oberschenkel, dass die auf jeden Fall zucken, auch wenn deine Ansteuerung jetzt gerade gegebenenfalls nicht mehr funktioniert, weil wir wissen wollen, wenn wir diese Ansteuerung simulieren quasi und dich mit Stromschocks versorgen, wie weit zuckt denn die Muskulatur noch? Also wie viel Speicher, Kreatinphosphat zum Beispiel, ist denn noch da? Oder so würde man das auch machen anhand von Rattenmodellen, dass man sagt, man stellt die auf ein Laufband, am Ende dieses Laufbands hängt ein Elektroschocker und du weißt halt, wenn du diese Geschwindigkeit nicht mehr laufen kannst und zu langsam wärst, dann kriegst du zwangsläufig einen Elektroschock und dann kannst du doch wieder laufen. Also klingt jetzt unromantisch, aber ja, so ist es nun mal von der Handhabung her. Und würde man jetzt diese 10 bis 60 Sekunden, reden wir von maximaler Belastung in einer Simulation, also nichts, was man jetzt draußen mal eben nachstellen kann oder sowas halt, ne? So, und dann hast du ja da schon die Situation, dass du sagen kannst, naja, bei 10 Sekunden ist halt schon in sich abgesteckt, ne? Der 100-Meter-Läufer, also ist ja so, in etwa kommt das der Sache ja schon sehr nahe. Und da ist es natürlich so, dass der anaerob-alaktazide Anteil natürlich extrem groß sein wird. Und der anaerob-laktazide wahrscheinlich auch. Der aerobe, naja, der spielt fast keine Rolle, muss man einfach, also wirklich, um jetzt mal eine Zahl zu sagen, ohne es jetzt natürlich für den Einzelnen beantworten zu können, aber ich würde sagen, unter 10% auf jeden Fall. Vermutlich eher 5%.
Der rollt praktisch die 150 Watt mit, obwohl 500 gefahren werden.
Ja, und wenn du es jetzt beim Läufer beziehst, ja, der startet von null, ne? Das ist mal so ein bisschen einfacher, weil der halt nicht vorher schon irgendwie im Bewegen drin ist, dann hat der natürlich eine Ruhe VO2 oder irgendwie muss der sich gerade natürlich trotzdem aerob versorgen, irgendwie dafür, dass er leben darf. Aber sobald es halt losgeht und die Startpistole abgefeuert ist, da passiert mit dem aeroben Stoffwechsel ja nichts. Also kennt auch jeder, der schon mal 10 Sekunden gesprintet ist, das richtige Durchpusten passiert, wenn der Sprint vorbei ist, aber nicht im Sprint selber. Ne? Das ist dann nicht so, dass du irgendwie eine Atemfrequenz hast, die sich jetzt gerade mal verdreifacht hat im Vergleich zu deiner Ruheatemfrequenz, weil so weit kommst du ja gar nicht. Das passiert ja überhaupt nicht. Das ist die Belastung ja vorbei, bevor dein aerobes System irgendwie mitarbeitet. Was natürlich bei 60 Sekunden schon wieder ganz, ganz anders aussieht. Ne? Da kannst du sagen, klar, anaerob, alaktazid, spielt eine Geige, aber ich sage jetzt mal vermeintlich, bei einer Maximalbelastung, der Speicher wäre leer nach 6 Sekunden oder 5 oder 4, sage ich jetzt mal. Also muss schon der anaerob, laktazide eine Menge mitarbeiten. Um dann aber zum Beispiel keine Azidose zu erleiden, also keine Übersäuerung, muss auch der aerobe schon irgendwie mitmachen, um halt bestmöglich irgendwie hier die ganze Ansammlung von Laktat-H-Plus-Ionen und so weiter und so fort wieder abzutransportieren, um die Azidose möglichst weit nach hinten rauszuzögern. Ja, so, und deswegen ist diese Frage mit Morkov oder sagen wir Anfahrer und Endsprinter, wenn man so will, ist die ein bisschen schwierig zu beantworten. Ich würde sagen, physiologisch wird es bei dem Radfahrer keinen Unterschied machen, weil wir jetzt wieder so ein bisschen die Situation haben, dass wir jetzt ja gerade, ich sag mal, wegen mir intrazellulär mit Praxis versuchen zu vereinen. Und was da natürlich immer passiert, und heute kümmern wir uns ein bisschen mehr um intrazellulär, aber schweifen gerne mal in die Praxis ab, was da ja passiert ist, dass sehr viele Faktoren halt einfach hinzukommen, abseits des Energiesystems. Also so wie gerade gesagt, neuronale Ansteuerung, die Frage nach der maximalen Kraft, die da entfaltet werden kann. Im Zweifelsfall vielleicht dann auch Oberschenkelgröße, wenn wir von maximaler Kraft sprechen. Wegen mir auch Technik und Co. Auch das spielt vielleicht eine Rolle, ne? Dass sich die Frage stellen muss, ob du das technisch, motorisch halt auch gut hinbekommst, koordinativ diese Leistung auf die Straße zu bringen. So und so weiter und so fort. Deswegen, ich würde sagen, die beiden eint eine quasi gleiche Physiologie. Die setzen das dann nur irgendwie im Rennen auf jeden Fall anders um, weil noch andere Faktoren hinzukommen. Aber ich glaube, würden wir jetzt, machen wir es wieder vereinfacht, Michael Morkov und Elia Viviani nebeneinander setzen auf einen Ergometer und wir sagen denen, du sprintest jetzt mal bitte 15 Sekunden und wir vergleichen am Ende den kleinsten gemeinsamen Nenner anhand der maximalen Leistung zum Beispiel, dann würde ich vorsichtig davon ausgehen, dass die ansatzweise die gleiche maximale Leistung bereitstellen können. Vielleicht der Top-Sprinter, also der Endsprinter, einen kleinen Tag mehr.
Dieser Kreatinphosphatspeicher, lässt der sich lässt die Vergrößerung oder die Veränderung, lässt sich die unblutig messen oder kann man das nicht?
Keine Chance. Okay, lässt sich nicht unblutig messen. Also du musst den Oberschenkel aufschneiden, weil da kannst du theoretisch hingehen und sagen, dass von den Energiestoffwechselwegen, von den drei genannten, die Messung des Ganzen oder die Testung theoretisch der Aktivität, die du dafür, die du mit diesem Stoffwechselweg haben kannst, ist quasi von schwer zu einfach. Also bei dem anaerob-A-Lactaziden gibt es keine Möglichkeit, außer du schneidest den Muskel auf und guckst, wie viel Kreatinphosphat im Feuchtmuskel enthalten ist. Bei dem anaerob-Lactaziden, das ist ja quasi das, wenn wir von Laktatbildungsraten sprechen, ne, das wäre genau eben der Versuch, diesen Parameter in der Praxis messbar zu machen. Da muss man aber auch schon dazu sagen, also ja, das geht auch indirekt, also mit einer Bestimmung der maximalen Laktatbildungsrate machst du das ja, weil du ja indirekt bedienst du dich an der Laktatkonzentration im Blut. So, und jetzt muss man sich vorstellen, wenn du jetzt sprintest, 10 Sekunden, 15 Sekunden, 20 Sekunden, egal, dann produzierst du Laktat, das wird im Muskel produziert, das muss ausgeschwemmt werden ins Blut. Dann ist die Frage, wie viel Volumen generell dein Blut hat, dann wird es abgenommen im Ohrläppchen und erzeugt im Bein und so. Und währenddessen wird es vielleicht auch schon, und deswegen ist ja die Standardisierung des Testverfahrens auch so extrem wichtig, wird es vielleicht auch schon wieder abgebaut. Das heißt, du hast natürlich so einen gewissen Unsicherheitsfaktor. Schöner wäre es auch da, jedes Mal bei einer, ich mache gerade Anführungsstriche, Leistungsdiagnostik, den Oberschenkel aufzuschneiden und zu gucken, wie viel Laktat jetzt wirklich intrazellulär produziert wird, also im Muskel drin, als erst darauf zu warten, bis das halt ausgeschwemmt ist ins Blut. Aber du hast halt einfach keine andere Möglichkeit, es praktisch zu machen. Aber da muss man halt schon sagen, dass das natürlich, wie gesagt, einer gewissen, Fehlerwahrscheinlichkeit mehr oder weniger unterliegt. Also du kannst nicht 100% das Ergebnis bestimmen, wohingegen du bei einem Oberschenkelmuskel sagen könntest, dieser eine Muskel hat den und den Speicher. Wie gesagt, dafür musst du es aber aufschneiden. So. Und wenn du beim aeroben bist, nur um es zu Ende zu bringen, der Vollständigkeit halber, den aeroben Stoffwechsel, den bestimmst du darüber, dass du weißt, wie viel O2 du aufnimmst, wie viel davon im Körper drin bleibt, wie viel wieder rauskommt. Das heißt, du weißt halt relativ genau, wie viel O2 du in dir drin verarbeitet hast. Und die Verarbeitung von O2, die natürlich in den Mitochondrien und so weiter vorrangig stattfindet, die gibt dir den Aufschluss über die Funktionsweise deines aeroben Stoffwechsels. Das ist also sehr einfach und sehr direkt gleichzusetzen. Dafür brauchst du keinen offenen Oberschenkel.
Das bedeutet also, dass diese anaerobe Alaktazide, also Energiebereitstellungsweg, so ein bisschen eine Wundertüte ist. Also worauf ich eigentlich hinaus will, nehmen wir mal an, also du würdest mich jetzt sprinten lassen oder Sprints trainieren lassen. Dann könnte mir ja einerseits sagen, okay, gut, es verbessert sich mein Kreatinphosphatspeicher, aber es könnte ja auch im Hintergrund diese Resynthetisierung von ATP mitlaufen, die ja auch vielleicht besser wird durch die Art des Trainings. Also deswegen ist ja die Frage, wird der Kreatinphosphatspeicher immer automatisch größer bei Sprinttraining oder wird diese ganze Energiebereitstellung im Weg 1, sage ich jetzt mal, dadurch besser, dass sich immer das ATP im Hintergrund besser resynthetisieren lässt? Also es ist jetzt einfach nur eine akademische Frage.
Nee, das ist gar keine, also und jetzt gebe ich die Antwort aus der Praxis, mehr oder weniger. Deswegen hast du als Sprinter, vermeintlicher, ja auch einen höheren Anaerob-Laktaziden-Stoffwechsel, also den zweiten Weg jetzt gerade, wenn wir das mal so ein bisschen durchnummerieren, weil dieser Weg dir dazu verhilft, dieses ATP schneller zu resynthetisieren. Okay. Das ist vom Prinzip her jetzt genau das Gleiche. Nochmal zurück zu den Basics, ne? Drei verschiedene Wege, unterschiedliche Substrate, da waren wir vor einer Viertelstunde, das wollte ich eigentlich erklären, habe ich aber noch nicht final, machen wir aber gleich noch. Und dann immer das Thema Leistungsfähigkeit und Kapazität. So, Leistungsfähigkeit, Stoffwechselweg 1, am besten, Kapazität mit Abstand am niedrigsten. Irgendwann setzt dann aber, sagen wir es in Zeit, nach, keine Ahnung, 3, 4, 5 Sekunden, der anaerob-laktazide Weg ein. Natürlich bei entsprechender Intensität verläuft der auch exponentiell, also der geht dann relativ zügig, kriegt der eine ordentliche Geschwindigkeit oder entfaltet ordentlich Leistungsfähigkeit. Und diese Leistungsfähigkeit entfaltet er ja vorrangig auch zur ATP-Resynthese. Also wenn du Sprints trainierst, dann können wir auf der einen Seite sagen, okay, ich trainiere jetzt gerade meinen Kreatinphosphatspeicher wegen mir. oder vielleicht auch den ATP-Speicher. Was du aber vor allen Dingen auch trainierst, und jetzt lassen wir alles neuromuskuläre und so weiter außen vor, ne? Wir sind jetzt rein beim Energiesystem. Was du aber auf jeden Fall auch oder vorrangig sogar trainierst, ist die Resynthetisierung des ATPs über den anaerob-laktaziden Stoffwechselweg. Also das möchtest du auf jeden Fall tun, dass dieser Stoffwechselweg ausgehend, und jetzt komme ich ganz kurz nochmal zu den Substraten, jetzt irgendwann von Glykogen, und jetzt werden wir so ein bisschen, verlassen wir so ein bisschen das Intrazelluläre, also Glykogen ist immer noch intrazellulär oder intramuskulär, wenn man so will, weil das ist ja die Speicherform von Kohlenhydraten in der Muskulatur oder in der Leber zum Beispiel auch. Aber weil du jetzt aus diesem Glykogen über die Produktion von Pyruvat bzw. Laktat dann am Ende diese ATP-Resynthese halt hinbekommen möchtest. So, das heißt, dein Körper sendet die Botschaft, ich muss ATP-Level aufrechterhalten, beziehungsweise ATP-Speicher, Schrägstrich, Kreatinphosphatspeicher füllen. Ich kann das aber nicht ausgehend von dem, also Speicher leert sich, mach das bitte über einen anderen Weg. Dann wird quasi das Signal weitergegeben an den nächsten Weg, der dann sagt, yo, mach ich. Ich bediene mich hier an dem eingelagerten Glykogen, das baue ich um, daraus mache ich Pyruvat bzw. Laktat, nutze das wegen mir sogar als direkte Energie in den schnellen Muskelfasern, also das Laktat, und gehe auch noch hin und mache aus dem Zeug jetzt gerade mal wieder ATP, damit du, Stoffwechselweg 1, hier den Speicher wieder für dich genutzt oder voll bekommst, ne? Und wieder aufbaust. Ganz genau so ist es. Also, und dann, so baut sich diese Kaskade auf. Was klar sein muss, wie gesagt, ist, alle drei funktionieren mehr oder weniger nebeneinander, also ineinander greifend, sich gegenseitig unterstützend, wenn man so möchte. Und das ist, um zurückzukommen aufs Training, so ein bisschen auch Fluch und Segen zugleich, weil im ersten Anlauf ist der Körper ja immer erstmal bestrebt, es möglichst einfach zu machen. So, jetzt haben wir uns mit dem Ausdauersport eine Disziplin ausgesucht, die erstmal sehr komplexe Vorgänge voraussetzt. Also die ja dann vorrangig von diesem aeroben Stoffwechsel, also Stoffwechselweg 3, abhängig ist, weil das nun mal der Hauptstoffwechselweg ist, wenn wir jetzt wirklich eine ganz klar definierte Ausdauerbelastung haben. Und jetzt meine ich klar definiert mit, wir lassen jetzt hier nicht 1000 Meter Zeitfahren auf der Bahn, lassen wir jetzt mal nicht als Ausdauerdisziplin gelten, sondern wir denken in Marathonlaufen, Ironmans machen, wegen mir auch Mitteldistanzen machen oder Radmarathons fahren oder Tour de France Etappen fahren oder. Was ja vorrangig zu allergrößten Anteilen über den aeroben Stoffwechsel bereitgestellt wird, also die nötige Energie dafür. So, und um das mit diesem aeroben Stoffwechsel zu machen, wie gesagt, haben wir uns einen sehr komplexen oder ein sehr komplexes energieliefernes System ausgesucht, was auf jeden Fall, wo eine Menge Rädchen ineinander greifen müssen, damit dieses energieliefernde System funktioniert. Das ist halt nicht wie, yo, ich habe hier ATP, willst du es nutzen? Yo, alles klar, mache ich. Fertig. Stoffwechselweg 1. Und dann sagt Stoffwechselweg 1 auch, ja, ist mir scheißegal, wie du es wieder voll kriegst, frag den anderen. So, und sagt dann, ey, Stoffwechselweg 2, wie sieht's aus? Kannst du das mal bitte wieder füllen? Dann sagt der, ja, ist aber schon ein bisschen komplexer. Also ich muss hier schon mal eben so die eigenen Speicher anpacken und so weiter und so fort. Ich brauche hier ein paar Enzyme, die das ganze Ding irgendwie umbauen und so. Aber kann ich machen. Und dann kommt der große Haken. Dann sagt nämlich Stoffwechselweg 2 so, pass mal auf, hier Glykogenspeicher, die sind jetzt irgendwie leer gegangen so, oder die sind gerade auf dem Weg leer zu gehen. Kannst du die mal voll machen? Dann sagt der aerobe Stoffwechsel, ja, warte, gib mir ein bisschen Zeit. So, der ist nämlich sau langsam. Und sagt dann aber so, ja, ich kann hier mal gerade die Beta-Oxidation anschmeißen und dann mache ich nochmal den Citratsäurezyklus und dann muss ich nochmal hier an dem Rädchen drehen und da nochmal. Ach so, und wenn du mir das noch so umbauen könntest, die Banane, dass die noch so bei mir ankommt, ja, dann baue ich sie dir um zur ATP. So, mega aufwendig halt das Teil, ne?
Aber unerschöpflich im Endeffekt. Also, wenn man es jetzt zum Beispiel von Fett nehmen würde.
Und das ist halt der ganz große Vorteil. Jetzt kommen wir wieder zu den Eigenschaften der drei Systeme, ne? Was sie unterscheidet, Leistungsfähigkeit und Kapazität. Der erste hat eine ganz tolle Leistungsfähigkeit, aber eine Kapazität, die nicht mal für 5 Sekunden reicht. Also wenn da nicht irgendwer behelfsmäßig zur Seite kommt, ist das Ding hops und wir sind tot. So. Der zweite Weg hat immer noch eine ordentliche Leistungsfähigkeit, würde ich sagen, weil der trägt ja noch viel dazu bei, dass wir, ne, auch ATP resynthetisieren können und so weiter. Also ich sag mal von der Größenordnung, um mal irgendwas zu sagen, wenn wir jetzt, Man erfasst das in der Wissenschaft so anhand von ATP-Äquivalenten. Also immer mit der Frage, wenn ich jetzt ein Stück ATP umbaue oder Kreatinphosphat umbaue in ein ATP, wie viel kann ich daraus generieren? So, und dann der zweite Stoffwechselweg fragt sich halt, okay, ich muss hier Glykogen umbauen, aus einem Stück Glykogen, wie viel ATP kann ich daraus bereitstellen und was kostet mich dieser Arbeitsweg? So, und wenn wir das mal vergleichen, also dann geht es anhand von sogenannten ATP-Äquivalenten, also immer die Frage, wie wertig ist denn diese Leistungsfähigkeit dieses Stoffwechselweges? Dann ist das so ungefähr Faktor 1 zu 2, 1 zu 3 ungefähr bei der Leistungsfähigkeit. Mhm. Wenn wir jetzt den Aeroben mit reinnehmen und wir vergleichen den so mit dem geilsten, mit dem leistungsfähigsten Stoffwechselweg, dann kann man davon ausgehen, dass der Faktor so locker mal 1 zu 10, 1 zu 15 ist. Also ist jetzt umschrieben, sage ich jetzt mal. Und das hängt auch wieder davon ab, zum Beispiel, anhand welches Substrats ich mich bediene, um diese Energie in dem einzelnen Stoffwechselweg bereitzustellen. Beispiel, nochmal zu den Substraten jetzt gerade. Wir haben schon gesagt, das zweite energieliefernde System, also das Anaerob-Lactazide, das nutzt vorrangig Glykogen als Substrat, um daraus dann am Ende ATP auch zu resynthetisieren oder Energie zu machen über Laktatproduktion und so. Das aerobe System, und das kennen wir alle aus der täglichen Praxis, nutzt, ganz einfach gesagt, Kohlenhydrate, Fette. So. Der Nachteil dieses Systems ist natürlich, das hat echt verhältnismäßig zu den anderen beiden eine ganz schmale Leistungsfähigkeit. Das ist der Grund, warum wir halt nur 100 Meter mit 35 km/h laufen und nicht einen Marathon mit 35 km/h laufen. Das klappt halt nicht, weil wir für diesen Marathon vorrangig das aerobe System brauchen und nicht uns dauerhaft über wenn wir das Anaerob-Alaktazide nehmen könnten, würden wir für den Marathon wahrscheinlich auch nur eine Stunde brauchen, so ungefähr. Oder vielleicht auch nur eine Dreiviertelstunde und nicht halt zwei Stunden. Aber wie gesagt, Kapazität reicht nicht aus. Deswegen brauchen wir das Aerobe, was verhältnismäßig langsam ist und auch keine großen ATP-Äquivalente pro Gramm Kohlenhydrate oder pro Gramm Fett oder pro Banane und pro körpereigenes Körperfett hat. Aber die Kapazität, die ist natürlich quasi unendlich. Also wenn wir bei einer relativ moderaten Intensität unterwegs sind und wir uns gut versorgen und nicht gerade mit 5% Körperfett starten, dann ist ja die Kapazität des Substrats oder der Substrate, die wir verwenden können für den aeroben Stoffwechsel, die ist ja unerschöpflich. Also so wie du es gesagt hast, die kann ja nicht leer gehen. Ja, das geht ja gar nicht. Also mein Beispiel, ich rechne gerne, machen wir das Rechenbeispiel. Ne? 1 Kilogramm Körperfett hat ungefähr einen Energiegehalt von 8.000, 9.000 Kalorien. Wenn wir jetzt überlegen, keine Ahnung, selbst wenn ich jetzt selbst wenn ich jetzt einen Körperfettanteil von 10% hätte, ja, bei 80 Kilo, dann wären das 8 Kilo. Würde ich den reduzieren in einer sportlichen Belastung auf immer noch 6%, dann wären 4% weg. Das wären also roundabout 3,5 Kilogramm reines Körperfett, was ich jetzt gerade für diese Belastung aufwenden könnte oder müsste. So, jetzt können wir rechnen. 3.500 Kilo mal 8 bis 9.000 Kalorien. Dann haben wir ungefähr einen Energiegehalt von, sagen wir mal, 25.000 bis 30.000 Kalorien, bis wir die aufgebraucht haben. Ja, da können wir eine Menge machen. Und da haben wir noch nicht damit gerechnet, dass wir auch wieder auffüllen können. Ne? Also, dass wir auch Energie über Kohlenhydrate und Co. halt zuführen können. Deswegen, ich sage das immer so in Anführungsstrichen, das ist eigentlich, da ist die Speicherform eigentlich unendlich, wenn man so möchte.
Aber man muss doch, also eine Geschichte muss man doch berücksichtigen bei dem aeroben System. Wenn ich es fütter, also weil du hast ja vorher gesagt, ja, also so nach dem Motto, ich werde dann gefragt und ja, ich helfe euch dann aus bei der ATP-Produktion, aber dauert halt ein bisschen und so. Das ist ja dann auch wieder der Unterschied, bedient sich das aerobe System dem Glykogen, dann geht es ein bisschen schneller, bedient es sich den Fetten, dauert es länger, gell? Also da habe ich ja dann auch wieder letztendlich so ein bisschen den Unterschied. Also was gebe ich dem zum in Anführungszeichen Verstoffwechseln oder zum Resynthetisieren des ATPs, oder? Oder sehe ich das falsch?
Nee, absolut richtig. Ne? Also die Frage ist, ich kann einen Riegel Butter essen oder eine Banane oder ich bediene mich an meinen eigenen Glykogenspeichern beziehungsweise da auch der Glukose im Blut oder so weiter oder den Glykogenspeichern der Muskulatur und Leber oder ich nehme körpereigenes Fett. Also das sind ja so die beiden Optionen, die vermeintlichen. Wir machen das jetzt einfach. Ne? Immer wenn wir sagen Kohlenhydrate und Fette, dann das ist das, was ich meine. Ne? Das ist der Punkt, wo wir das immer gerne pauschal zusammenpacken, damit das leicht verständlich ist. Und das Prinzip ist halt relativ einfach, dass du für die Verstoffwechslung der Kohlenhydrate halt einfach weniger Aufwand betreiben musst. Also du kannst relativ einfach hingehen, ich reiß das kurz ab, aber wenn du jetzt deine Banane gefuttert hast und so weiter und du hast da irgendwann Glucose rausgemacht, dann wird die umgewandelt, du machst da Pyruvat raus, du verstoffwechselst das Pyruvat in der aeroben Glykolyse, also es gibt zwei, ne, wenn wir immer von einer sprechen, meinen wir eigentlich grundsätzlich die anaerobe, aber es gibt auch eine aerobe Glykolyse, also einen aeroben Umbau von Kohlenhydraten in Energie. Mhm. Und dann machst du daraus Pyruvat, dann baust du das noch ein bisschen um in Acetyl-CoA und dann packst du das in deinen Citratsäurezyklus und dann ist fertig. So, und dann also kommt der ATP raus am Ende des Tages. Also du musst noch Sauerstoff hinzupacken, weil das ist ja der aerobe Stoffwechsel. So, und jetzt ist genau das Prinzip, also dieser Umbau zum Beispiel von Pyruvat in Acetyl-CoA, das ist so, also ich sage jetzt mal einfach Umbauschritt 3, dann geht Acetyl-CoA weiter, Umbauschritt 4 in den Citratsäurezyklus, pack Sauerstoff dabei, das wäre Schritt 5, es entsteht ATP, Schritt 6.
Deswegen dauert es länger.
Und jetzt dauert es aber noch länger. Mhm.
Also dauert es länger als der zweite Weg, sage ich mal. Ja,
okay. Jetzt dauert es aber noch länger, wenn du halt die Fette an den Fetten dich bedienst, weil erstmal musst du dann schon mal hingehen und von deinem körpereigenen Fettspeicher, den musst du ja schon mal aufknacken. Also du musst ja im ersten Anlauf schon mal dafür sorgen, dass aus diesem Triacylglycerol, also das ist die Speicherform des körpereigenen Fetts, das wird letztendlich aufgeknackt, da werden zwei verschiedene Fette raus. Das eine sind die freien Fettsäuren, die so auch dann gerne im Blut rumschwirren zum Beispiel, ne? Mhm. Und das andere ist Glycerol. So, und jetzt nehmen wir uns mal nur die freien Fettsäuren raus, weil das ist die wichtigste Form, die du am Ende in Energie umwandelst und von der auch deutlich mehr gemacht werden, ausgehend von diesem körpereigenen Fett als aus Glycerol. Sondern jetzt hast du die freien Fettsäuren und jetzt brauch aber, also am Ende werden auch die zu Acetyl-CoA, auch die begeben sich in den Citratsäurezyklus. Aber dass die da erstmal hinkommen, dafür musst du halt nochmal Umbaumaßnahme leisten. Ne? Du kannst jetzt nicht einfach sagen, yo, hier, freie Fettsäuren, werdet mal bitte Acetyl-CoA, sondern dafür musst du quasi den ganzen Fettstoffwechsel, also das wäre der Punkt, wo man unter anderem von einem sehr wichtigen Teil des Fettstoffwechsels reden würde, nämlich von der sogenannten Beta-Oxidation. Und die Beta-Oxidation ist dafür da, diese freie Fettsäure umzubauen, unter anderem in Acetyl-CoA, damit du die dann mit auf den Weg geben kannst. Ne? Und dann ist quasi die in dem gleichen Stoff vorhanden wie deine Glucose vorher auch und wird in diesem Citratsäurezyklus umgewandelt in ATP.
Okay, wobei ich den zweiten Weg am coolsten finde. Nein, weil ich finde, der kann am, also natürlich ist er nicht für einen Ausdauersport und deswegen passt es nicht dahin, ist er nicht für einen Ausdauersport geeignet, aber er kann, ich finde, er ist schon ganz cool vielseitig. Er ist natürlich limitiert, aber limitiert sind wir alle irgendwie.
Ja, und das ist
aber. Und deswegen finde ich ihn so cool, ja. Also der erste ist mir ein bisschen zu schnellschussmäßig, zack und weg.
Sophisticated, ja. Ne? Der macht ja, einfach ja. So, aber kümmert sich auch einen Scheiß, ob er wieder gefüllt
ja,
wird oder nicht.
Genau, ja.
Ja, nee, hast recht. Und das ist aber ja jetzt, also jetzt kann man vielleicht auch mal hingehen. Und jetzt, nachdem wir die Substrate quasi besprochen haben, da wird ja relativ schnell klar, wenn wir jetzt Leistungsfähigkeit vergleichen und Kapazität, welche Faktoren für den Ausdauersport die wichtigsten sind. Also Leistungsfähigkeit, klar, der Anaerob-A-Lactazide ist cool, aber abseits des absolut maximalen Sprints brauchen wir den halt auch nur bedingt. Ja, also oder wegen mir jetzt noch. Also es muss wirklich immer maximal sein. Also das ist mir ganz wichtig, dass wir das. Wenn wir jetzt im Radsport wären, weil das ist ein bisschen leichter, weil man da die Leistungen, das kennt man von Messungen mit dem Powermeter. Ich sag's jetzt mal so sinnbildlich, aber wenn wir im Top-Sport, im Top-Radsport davon sprechen, dass da jetzt dieser erste Stoffwechselweg angesprochen wird, dann wirklich nur bei vierstelligen oder größeren vierstelligen Leistungen, um die halt vollbringen zu können. Ne? Also mit anderen Worten, für 500 Watt macht hier Pippo Ganna keinen A-Lactaziden Stoffwechselweg an halt, ne? Das macht er alles aus dem Aeroben, mehr oder weniger. Mhm. Also braucht auch ein bisschen anaeroben Lactazidenanteil, ist klar. Aber der hat da schon einen immens hohen Anteil immer noch des aeroben Stoffwechsels. Also dafür braucht er das nicht. So, und deswegen kann man ja schon hingehen und sagen, wenn wir jetzt vom Ausdauersport reden, dass natürlich der erste Stoffwechselweg, ja, man will ihn schon haben, hin und wieder braucht man ihn mal. Aber wenn wir mal alleine schon weggehen vom Radsport und wir gehen mal hin zum Triathlon, da kannst du getrost sagen, den brauchst du niemals, jemals. Also Es gibt keine Situation im Langdistanz-Triathlon, wo du jemals deinen Anaerob-Alaktazin-Stoffwechsel anschmeißen willst, außer, ja, völlig richtig, beim Schwimmstart. So, da läufst du natürlich auch los und da hast du den in Gang. Oder wegen mir die ersten drei Pedalumdrehungen fährst du auch mit 700 Watt, ja, dann ist er auch beteiligt. Aber ich glaube, es ist klar, was ich meine.
Wenn wir jetzt aber zu anderen Triathlon Disziplinen gehen. Also ich habe mal irgendwo bei anderen Trainern oder vielleicht hast du es auch mal gesagt so, also der ich sage jetzt mal wirklich umgangssprachlich, der Stoffwechseltyp für den Ironman oder für die Langstrecke ist klar. Ich glaube für die Mitteldistanz auch noch. Wenn wir aber dann zur olympischen Distanz kommen, ja, dann wird ja praktisch Energiebereitstellungsweg 2 interessant, könnte interessant werden, weil es ja da auch Kämpfe gibt, also Positionskämpfe beim Radfahren, Windschatten etc., fahre ich Löcher zu, lohnt sich das? Und natürlich dann, wenn man dann guckt, wie die teilweise sprinten oder so, dann ist ja praktisch dieser Stoffwechselweg 2 auch schon stärker beteiligt. Da kommt es ja, sehr wahrscheinlich gibt es ja da kein Stereotyp wie beim Ironman, ja? Also beim Ironman ist, glaube ich, das physiologische Ziel von Jan Frodeno und Patrick Lange ähnlich, ja? Bei der olympischen Distanz ist es doch sehr wahrscheinlich ein bisschen ein Unterschied, oder? Also da gibt es nicht einen Stoffwechseltyp oder nicht ein Typ, auf den ich herantrainiere, sondern da kommt es immer darauf an, wo sind meine Qualitäten und wie baue ich die aus? Aber eine Sprintfähigkeit wird einem Patrick Lange auf der Ironman-Distanz nicht so viel bringen, sagen wir mal so, selbst wenn er sie hätte. Also.
Ja, also hast du ganz recht, genau. Wobei man immer dazu sagen muss, dass das halt wirklich, so wie du es gerade gesagt hast, nur ein bisschen so ist. Also wenn wir da jetzt nochmal... Ich erfasse es nochmal sportpraktisch fassen wir erstmal zusammen. Beim aeroben Stoffwechsel gibt es keine Unterscheidung. Jeder will den maximal hoch haben. Keiner wehrt sich dagegen. Mhm. Ja? Weil der aerobe Stoffwechsel, der ist immer prinzipiell toll. Der kann ja auch nie leer gehen. Also will ich natürlich die komplette Leistungsfähigkeit des aeroben Stoffwechsels immer bestmöglich hoch haben. Weil der natürlich auch spielbestimmt ist für Erholungsfähigkeit, für Fettstoffwechsel und so weiter und so fort. Also den brauche ich auf jeden Fall. Das, was du meinst, ist ja, wie du es völlig richtig gesagt hast, dass der zweite energieliefernde Stoffwechsel der ist, der so ein bisschen variieren kann, weil wir auch im Kurzstreckentriathlon gegebenenfalls die Situation haben, dass wir auch mal über einen kurzen Zeitraum höhere Energien umsetzen müssen, / Leistungen vollbringen müssen, weil das Schwimmen zum Beispiel deutlich intensiver abläuft, ne? Weil natürlich beim Radfahren Positionskämpfe stattfinden, weil auch beim Laufen das Ganze gegebenenfalls etwas variabler von der Intensität her abläuft, weil aber auch es denen theoretisch deutlich egaler sein kann, was mit dem Kohlenhydrathaushalt passiert, ne? Also wenn wir uns nochmal drauf berufen, wo der zweite Stoffwechselweg herkommt, dann hat er auch viel mit den Glykogenspeichern zu tun, weil das nun mal Quelle Nummer 1 ist. Und wenn du davon natürlich übermäßig viele verbrauchst, weil du zu viel Aktivität auf diesem Stoffwechselweg hast, ja, dann ist es wieder nachteilig. Das heißt, die Spannbreite, wenn man sich jetzt mal vorstellt, alle Ausdauersportler, sehr, also schematisch jetzt, liegen bei einer Laktatbildungsrate, die wir jetzt ganz kurz einmal sinnbildlich für den anaerob-laktaziden Stoffwechsel setzen, zwischen 0,3 und 0,9 Millimol pro Liter pro Sekunde. Also die sind in der Lage, irgendwas zwischen 0,3 Millimol pro Liter Laktat pro Sekunde im maximalen Zustand zu produzieren. So, und dann würden wir jetzt sagen, der Langdistanz-Triathlet, den hast du gerade schon verortet, der ist natürlich ganz unten, der braucht das nie, 0,3. Der Michael Morkow oder der Endsprinter vielleicht eher 0,8, 0,9 oder vielleicht auch 0,7, aber garantiert nicht 0,4, weil dann kriegen die das nicht mehr hin. So, und wenn wir jetzt bei dem Triathlon sind, bei dem Kurzdistanz-Triathlon, das, was du meinst, dann würde ich sagen, wir reden davon 0,4, 0,4,5, okay. Vielleicht noch 0,5. Ich würde sagen, sobald es dann darüber hinausgeht, könnten wir irgendwann schon in die Problematik laufen, dass die Dauer des Rennens natürlich trotzdem so lang ist, dass wir uns um unsere Kohlenhydratspeicher sorgen müssen. Vor allen Dingen, weil du die natürlich währenddessen kaum auffüllst. Du hast ja nicht wie bei einer Langdistanz die Möglichkeit, da gemütlich deine 80, 90 Gramm Kohlenhydrate in der Stunde zu essen, sondern ja, die können sich 1, 2, 3 Gels reinschrauben, müssen das Ganze möglichst schnell machen und ob die zeitnah noch in der Muskulatur ankommen, bleibt halt auch in Frage gestellt. Und deswegen wird das natürlich dann eher schwieriger. Bei einer Kurzdistanz natürlich nochmal anders als bei einer olympischen. Ne? Das ist natürlich
wobei,
dann nochmal wieder.
Wobei man könnte ja jetzt, also jetzt nur ein Rechenbeispiel und ich habe noch nie eine olympische Distanz bestritten, deswegen weiß ich nicht, ob das funktioniert. Man muss ja schon sagen, um mitzuschwimmen, brauche ich Kohlenhydrate, ja, ist klar. Ich kann nicht einen Zug machen und gleite bis die 1,5 Kilometer, geht nicht. Beim Radfahren habe ich natürlich schon, wenn ich taktisch gut fahre oder wenn ich ein gutes Team um mich rum habe, was ja durchaus geht, kann ich natürlich schon sagen, das spare ich ein. Beim Laufen bin ich wieder auf meine Kohlenhydrate. Also im Endeffekt kann ich in der Theorie eine Disziplin auf Fett machen, was es wieder verkürzt. Ja, also nehmen wir mal an, ich weiß nicht, 40 Kilometer brauchen die 50 Minuten. Weiß ich nicht, so. Mhm, ja. Wirst du besser wissen, so nach dem Motto. Und dann habe ich das Schwimmen und das Laufen hinten drauf. Und das ist ja, glaube ich, also aufsummiert auch keine Stunde mehr, ja? Also vielleicht würde ich es ja doch schaffen, wenn ich, also.
Ich verstehe, was du meinst, genau. Jetzt. Ja.
Also es ist ein Rechenbeispiel. Klar, in dem Moment, wo ich Attacken erwehren muss beim Radfahren, ist das Rechenspiel verpulvert. Dann gehe ich nämlich auf die Laufstrecke und nach 3 Kilometern ist der Ofen aus. Ja? Ja. Weil dann kann ich auf Fett weiterlaufen. Ja,
ja, genau. Also wenn völlig richtig. Ne? Jetzt ist halt so beim Radfahren, also das wird natürlich trotzdem so intensiv gefahren, dass wir da jetzt nicht von entspanntem Fettstoffwechsel sprechen. Ne? Sondern es ist natürlich schon so, das, was du auch gerade gesagt hast. Du musst die Position halten, du musst dich bestenfalls vorne befinden. Auch da werden Attacken gefahren.
Aber du kannst vielleicht schon noch unterschwellig fahren. Also
ja, ja, das ist absolut richtig. Deswegen läufst du nicht Gefahr, da jetzt irgendwie zu übersäuern. Das wäre dann eher beim Laufen das Thema natürlich. Ne? Wie weit kannst du oberhalb deiner Schwelle dich bewegen, um im Ziel noch anzukommen und nicht anhand einer Übersäuerung einzugehen auf dem Weg. Aber nur weil du dich unterschwellig befindest, heißt das ja nicht, dass du nicht trotzdem immens viele Kohlenhydrate verbrauchst.
Ich weiß,
ne?
Genau. Ich wollte jetzt nur sagen, ich glaube, es ist eine andere Range, als wenn du jetzt die letzten 2 Kilometer komplett battlest, ja, und den Kilometer um 3 Minuten oder so läufst, oder?
Du hast völlig recht. Nee, genau. Also das ist, also ich sag mal so schematisch darf man das ruhig so beschreiben. Und das ist schon eine besondere Sportart. Also das muss man schon immer wieder sagen. Und da darf man ruhig auch sagen, dass ein Kurzdistanz-Triathlon sich von einem Olympischen unterscheidet. Wenn Windschattenfreigabe ist, ja oder nein, macht das einen Riesenunterschied. Ne? Also musst du die 40 auf deine, also alleine für dich fahren oder darfst du Windschatten fahren in der Gruppe? Und ja klar, im Vergleich zu einer Mitteldistanz und einer Langdistanz, ist das wieder was anderes. Da sind wir dann irgendwann an dem Bereich, ich glaube, das habe ich in der letzten Folge gesagt, ne? Dass physiologisch Mittel- und Langdistanz macht keinen Unterschied.
Ja, hast du gesagt.
Muss das eine möglichst tief, das andere möglichst hoch sein.
Weil andererseits wäre es ja so, wenn der olympische Triathlon, also die olympische Distanz, sich so sehr stoffwechselmäßig dem Ironman oder auch der Mitteldistanz ähneln würde, dann wäre ja der Umstieg nicht so schwierig. Also ein Jan Frodeno ist ja nicht von einem Jahr Olympiasieg, nächstes Jahr gewinne ich den Ironman. Also du brauchst ja schon eine Zeit, um dich umzubauen.
Es gibt ja so Leute aus nordeuropäischen Gefilden, speziell
bei
aus Norwegen.
Bei denen geht schneller,
Die das, naja, ob das schneller geht, weiß man nicht. Das hat noch nie jemand bewiesen, um das auch mal ganz deutlich zu sagen. Also vielleicht auch mal ein leicht, ich will nicht sagen kritisches Wort, aber ich sag's mal anders. Ich glaube, die Komplexität des Ganzen darf deutlich machen, dass der Umstieg nicht unbedingt so einfach ist, weil halt eine Belastungsdauer von 8 Stunden ganz was anders ist als eine Belastungsdauer von 1,5 Stunden. Jetzt haben eben diese besagten Norweger, also wenn wir jetzt mal namentlich quasi von Gustav Iden sprechen, der ja jetzt also wir zeichnen am Freitag auf, der ist letzte Woche, wenn der Podcast rauskommt, in Florida gestartet. Wir wissen jetzt nicht, was dabei rausgekommen ist quasi bei seiner ersten Langdistanz, aber wir werden es dann, also ihr werdet es wissen, wenn ihr diesen Podcast hört und das Rennen am Wochenende mitbekommen habt. Und dann wird man sehen, wie der sich auf der Langdistanz schlägt. Aber ich persönlich denke schon, oder was heißt denke, bin mir sicher, dass es nicht so leicht ist. Bin mir auch sicher, dass die das unter ganz toller sportwissenschaftlicher Begleitung und so weiter machen. Deswegen wird es denen leichter fallen. Und die Möglichkeiten heutzutage, irgendwie das Ganze zu erfassen und so weiter, sind natürlich auch bedeutend viel besser geworden als vielleicht noch vor 10 Jahren. Aber ja, es ist nicht leicht. Und vor allen Dingen, eins muss man dabei bedenken, wenn du diesen Weg einmal gegangen bist und du willst das über einen längeren Zeitraum machen, dann gibt es irgendwann keinen Weg mehr zurück. Also du kannst von kurz zu lang kannst du einmal gehen und in die andere Richtung geht irgendwann nicht mehr, weil du irgendwann deinen eben diesen besagten Stoffwechselweg, der dich ja dazu befähigt, auch mal kurzzeitig hohe Intensitäten zu gehen, den irgendwann so sehr runterschraubst, dass es dir enorm schwer fallen wird, den halt wieder aufzubauen. So heißt dementsprechend halt auch, dass du diesen Prozess nicht unbedingt reversibel gestalten kannst, schon gar nicht, je älter du wirst. Also einem Gustav Iden wird das jetzt gerade noch leicht fallen, aber ich gebe mal eine Wette ab. Gustav Iden und Christian Blumenfeld, als jetzt die beiden, die natürlich Olympia Paris 2024 auf dem Plan haben, die können in 2021, Ende des Jahres oder vielleicht sogar auch noch im Mai nächsten Jahres bei den Ironman-Weltmeisterschaften, sie sind ja beide qualifiziert dafür, da mitmachen und sie werden das wahrscheinlich auch gut bis sehr gut machen. Ich persönlich glaube nicht, dass einer von beiden die Chance hat, das Ding zu gewinnen. Vielleicht hoffe ich es auch ein bisschen, aber ich persönlich glaube es nicht, ehrlich gesagt. Aber das ist jetzt eine steile These, ne? Am Ende, die beiden sind ja herausragend. Kann das schon gut möglich sein. Aber du wirst auch 2022 damit aufhören müssen, weil du wirst es nicht hinbekommen, das 2023 auch noch zu machen, um dann 2024 in Paris gut zu sein. Das klappt nicht. Also da okay. würde ich eine Menge drauf wetten, dass das so nicht funktioniert. Und jetzt ganz speziell, wenn man nochmal die, also um es nochmal ein bisschen zu verdeutlichen, aber Christian Blumenfeld ist auf der olympischen Distanz okay gut, ne? Der ist immerhin Olympiasieger. Das darf man nicht vergessen. Und gerade bei dem, glaube ich, wird das mit dem Umbauprozess nochmal ein anderes Thema sein werden, weil der lebt ja augenscheinlich, das sieht man ihm ja schon an, davon, dass der einen immensen aeroben Stoffwechsel haben wird, weil der einfach ein unglaublich bulliger Typ ist und so weiter. Der wird eine Sauerstoffnahme haben, ganz gesichert über 90 Milliliter. Da braucht man nicht drauf wetten, das ist ganz offensichtlich, sonst kann er damit nicht Olympiasieger werden. Die hilft dir auf der Langdistanz auch, ja. Aber es ist halt auch ein bisschen die Frage der Ökonomisierung und so weiter und so fort. Und ob du diese Motorleistung auch über 8 Stunden so auf die Straße bringen kannst. Und das traue ich Gustav Iden eher zu als Christian Blumenfeld, um das auch zu sagen. Und würde ich bezweifeln, dass, also Christian Blumenfeld wird auch 23 eine Langdistanz machen können, wird aber an Leistungsfähigkeit auf der olympischen Distanz, würde er, ich kann mir nicht vorstellen, dass er so verrückt ist und das macht, oder auch vielleicht so bescheuert ist, wenn er in Paris nochmal eine Chance haben will, dann würde er nicht nochmal zu den Favoriten in Paris gehören, meines Erachtens. Das kann ich mir nicht vorstellen, weil du musst, glaube ich, aufgrund der unterschiedlichen Komplexität des Energiestoffwechsels höchstgradig spezialisiert auf das sein, was du da machen willst. Und diese Unterscheidung, jetzt mal ganz vereinfacht wieder, zwischen, ich sage jetzt mal einfach 0,5 Millimol pro Liter pro Sekunde maximale Laktatbildungsrate zu 0,3, ist dann doch so groß, dass du bei irgendeiner Distanz Abstriche machst. Möglicherweise fehlt dir die kurzfristige, höhere, intensivere Energiebereitstellung auf der olympischen oder es fehlt dir zum Beispiel ein Fettstoffwechsel auf der langen.
Ich glaube, vielleicht hast du die Frage vom Anfang jetzt beantwortet. Also ich sage es jetzt mal ganz plump. Mein Trainingsziel sind 2 Sachen. Mein Trainingsziel ist die Verbesserung der maximalen Sauerstoffaufnahme und oder also beziehungsweise plus die Minimierung oder die Steigerung der maximalen Laktatbildungsrate. Bei den meisten Leuten ist die Minimierung, ja, so nach dem Motto. Wenn ich das im Training anstrebe, dann kümmere ich mich ja automatisch um meine Energiebereitstellungswege, die ich dann dementsprechend entweder ausbaue, wie bei der maximalen Sauerstoffaufnahme des Aerobe-System, oder bei der, wenn ich meine maximale Laktatbildungsrate steigern will, weil ich explosiver werden will oder weil ich ein gewisses Stehvermögen habe, verzeih mir diesen unwissenschaftlichen Begriff, dann kümmere ich mich um den 2. Stoffwechselweg. Ja? Den 3. lassen wir jetzt mal weg, wenn wir im Triathlon im Radfahren sind, außer wir würden jetzt auf die Bahn gehen oder so, dann wäre es ja, glaube ich, egal. Also kann man es vielleicht so sagen. Also Trainingsziele sind nach wie vor das so schön immer wieder zitierte Brutto-Kriterium der Ausdauer, Leistungsfähigkeit, die VO2 Max und letztendlich eine Veränderung der maximalen Laktatbildungsrate. Das sind die Trainingsziele.
Und jetzt zeige ich das mal mit anderen Worten.
Ja.
Ausgehend von den letzten ein oder Viertelstunde. dein Trainingsziel ist, dafür zu sorgen, dass du es auf Basis der Herausforderung deiner sportlichen Belastung, gerade in puncto Intensität bzw. Energieumsatz pro Zeiteinheit bzw. Leistung, die du brauchst, um deine sportliche Aktivität durchzuführen, es über die Stoffwechselwege hinbekommst, dauerhaft ATP zu resynthetisieren und dich dabei am besten vor allen Dingen der Wege bedienst, die auf Substraten basieren, die eine relativ hohe Kapazität haben. Außer jetzt natürlich der 100-Meter-Sprinter. Dem kann das mit der Kapazität egal sein, dem ist der Aerob, aber wir reden jetzt von Ausdauersportlern. Ne? Das war der Anspruch ans Training. Also du willst dafür sorgen, dauerhaft deine ATP-Level hoch zu haben. Du weißt, Kreatinphosphat ist nicht die Lösung. Du weißt aber auch, der rein anaerobe Laktazide-Stoffwechsel ist nicht die Lösung, weil der auf Basis von Glykogen sich auch immer noch eines Substrats bedient, was halt durchaus sehr zügig endlich ist. Ne? Ja. Also Glykogenspeicher, um mal wieder was zu sagen, was also anhand des, der Zahlen es vielleicht einfacher ist, das zu greifen. Wenn wir jetzt mal davon ausgehen, also unterschiedliche, also je mehr Muskelmasse du mitbringst, desto mehr Glykogenspeicher hast du und so weiter und so fort. Jetzt nehmen wir den Durchschnittsmenschen, der ist jetzt gerade 70 Kilo schwer. Das ist auch, ich will nicht sagen, egal ob Mann oder Frau, weil die Muskelfaserzusammensetzung eine andere ist, aber wir machen es jetzt mal gleich. Und wenn du als 70 Kilo Athlet vielleicht einen Glykogenspeicher hast von, naja, 400, 450, vielleicht 500 Gramm, so, dann wird davon ein bisschen in der Leber sein, davon wird der größte Teil in der Muskulatur sein, davon wirst du aber auf gar keinen Fall 100% verbrauchen können, sondern du wirst dir ja immer noch eine Reserve bewahren müssen, die dein Körper automatisch einbehält. So, sagen wir jetzt also mal ganz schematisch, von diesen 400, 450 Gramm oder 500 Gramm seien 300 Gramm nutzbar. Ja, und ein Gramm Kohlenhydrate, Schrägstrich Glykogenspeicher, haben ungefähr einen Energiegehalt von 4 Kalorien. Dann reden wir von 300 Gramm mal 4. Das sind also 1200 Kalorien, die du da zur Verfügung stehen hast. Und dann weißt du jetzt relativ einfach, dass das selbst bei einer olympischen Distanz nicht ausreicht, ab einer bestimmten Leistungsfähigkeit, um damit diese olympische Distanz zu machen. Das heißt, du musst ja zwangsläufig dich dieses zwar langsamen, aber mit unendlichen Reserven ausgestatteten Stoffwechselweges, nämlich des Aeroben, halt bedienen. Und das ist natürlich gerade im Ausdauersport das Ziel, den möglichst auch immer dabei zu haben, um halt diese ATP-Resynthetisierung, / natürlich auch Glykogenspeicher, Bewahrung, also Schonung, natürlich immer irgendwie dabei zu haben. So, und jetzt kommt erschwerend hinzu, der Körper ist ja von Haus aus anders gepolt. Also der Körper denkt ja nicht in, oh, ich muss irgendwie hier 40 Kilometer zum Brunnen laufen und Wasser holen. Also evolutionär jetzt gerade, man entschuldige dieses Beispiel, aber ich glaube, es ist klar, was ich sagen will. Sondern der Körper ist ja erstmal darauf ausgelegt, oh scheiße, da steht ein Säbelzahntiger. Ich muss los, ne? Hier, zeitnah. Und deswegen gib ihm, also hau rein, beeil dich. So, und dann vielleicht noch darauf ausgelegt, das 200 oder 300 Meter zu machen. Aber dann ist dir irgendwie klar, die Anfangsphase ist die, die zählt. Ne? Der Säbelzahntiger, der läuft nicht irgendwie 4 Kilometer hinter dir her und wartet, bis du irgendwann glykogenverarmt bist, sondern der entscheidet das Ding vorher für sich. Ganz sicher. Außer du findest halt auf den ersten paar Metern irgendwie eine Möglichkeit, ihm zu entkommen. Und das ist ja das, was evolutionsbiologisch passiert oder passiert ist. Und was wir toi 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 auch bis heute nicht rausbekommen haben halt, ne? Das ist halt einfach so drin. So, und das ist das, was ich meine. Wir sind ja jetzt nicht darauf ausgelegt zu sagen, yo, Säbelzahntiger, lass mal hier einen Marathon laufen und dann lass mal gucken, wer am Ende hier die meisten Fettspeicher nutzbar machen konnte und so weiter, ne? Und das ist halt schon so ein bisschen dann die Schwierigkeit und das ist ja die Besonderheit des Ausdauersports. Das ist das, was ich meine, ne? Wir bedienen uns einer Disziplin, die so ausgestattet ist oder solche Herausforderungen oder Voraussetzungen mitbringt, dass wir den durchaus kompliziertesten Weg der Energiebereitstellung gehen müssen, um diese Leistung dann nicht nur erbringen zu können, sondern auch dabei bei dieser Herausforderung eine höchstmögliche Leistung vollbringen zu können. Also der 8-Stunden-Ironman hat natürlich eine Ausdauerbelastung, aber der macht das ja auch bei einer durchaus hohen Leistung, erbringt er die ja. Genau.
Ja.
So.
Ich würde sagen, wenn ich richtig mitgezählt habe, war das heute Folge 42. Das war die erste Vorlesung im Rahmen des Jung Miles Podcasts. Ich finde, es sollte noch eine folgen zum Thema Mitochondrien, die sehr wahrscheinlich darauf anschließen könnte. Und was für Unterschiede es gibt, wie die Muskelfasern mit ATP umgehen oder das Mitochondrium in den Muskelfasern. Ich glaube, da können wir durchaus nochmal eine Vorlesung zu machen, oder? Weil ich finde es eigentlich echt spannend.
Ja, machen wir total gerne. Also jetzt
muss das jetzt erstmal verdauen.
Ja, also völlig fein. Alles gut, alles gut. Und also machen wir auf jeden Fall und gerne auch vielleicht direkt die nächste, ohne es jetzt versprechen zu wollen, weil wer weiß, was bis nächste Woche ist. Vielleicht gibt es dann noch ein anderes Thema, was uns...
Vielleicht verlieren wir auch das Mitochondrium in der Zwischenzeit.
Auch richtig. Oder Spotify hat uns schon ausbezahlt und wir sind schon auf den Malediven. Aber das, was ja jetzt, und damit schließe ich jetzt dann quasi, du hast anfänglich die Frage gestellt, was trainiere ich denn jetzt eigentlich? So, jetzt sind wir heute gekommen bis zu den drei verschiedenen energieliefernden Systemen. Und es ist irgendwie klar, und das ist jetzt gleichzeitig hier die Take-Home-Message quasi, ne, die uns immer manchmal vorgeworfen wird, dass sie nicht dabei ist. Wäre toll, wenn wir zusammenfassen. Mehr. Nee, die Take-Home-Message ist schon mal, als Überblick gibt es drei verschiedene energieliefernde Systeme, die auf unterschiedlichen Substraten basieren. Das ist erstmal eine Information. Aber die wichtige Unterscheidung, und das ist das, was hängen bleiben muss, und hier, das wird abgefragt beim nächsten Mal, ist, dass Leistungsfähigkeit und Kapazität sich immens unterschiedlich sind gegeneinander in diesen energieliefernden Systemen. Und dass es darauf ankommt, die Systeme am Ende im Training so auszuloten, dass die, wie gerade schon gesagt, in Abhängigkeit der sportlichen Herausforderung bestmöglich ausgestattet sind. Das, was du gerade meinst, wenn wir jetzt zum Thema Mitochondrium kommen, dann müssen wir ja sagen, da geht es um vorrangig ein energieliefernes System, nämlich das Aerobe. Und das Aerobe, habe ich eben schon gesagt, ne, in direkter Verbindung zu VO2 Max, also lässt sich quasi gleichsetzen, lässt sich auch gut testen. Und die VO2 Max ist nichts anderes als die Frage nach der Menge an Sauerstoff, die in der Muskulatur verarbeitet werden kann. Und je mehr Sauerstoff verarbeitet wird, desto besser ist es, weil desto mehr Energie kann ich daraus machen. So. Und die Menge an Sauerstoff, die in der Muskulatur verarbeitet wird, wird ja zu allergrößten Teilen in den Mitochondrien verarbeitet. Also in den sogenannten, man sagt immer so populär, die Kraftwerke der Zelle. Und um die Komplexität, deswegen die Frage zum Thema Training, was muss ich jetzt eigentlich trainieren, nochmal so ein bisschen auszubauen, ist jetzt halt einfach, es gibt nicht die Möglichkeit, streng genommen zu sagen, so, ich mache jetzt das hier und das hilft bei der Anpassung der Mitochondrien. Weil das Mitochondrium als solches hat wiederum so ungefähr 5 bis 8 Wege mal mindestens, die ich nehmen kann, um dem Mitochondrium zu sagen, ey, pass dich mal bitte an, wir wollen hier mehr maximale Sauerstoffaufnahme haben, beziehungsweise das ist hier die sportliche Aktivität, die du bitte auch am Renntag können sollst, so ungefähr. Deswegen agieren wir ja mit unterschiedlichen Volumina, Intensitäten, möglicherweise Kohlenhydratmangel, vielleicht unter Hypoxiebedingungen und, um halt die unterschiedlichen sogenannten Signaltransduktionswege des Mitochondriums anzusprechen.
Ja, perfekt.
Jetzt, reicht, das reicht ist der Cliffhanger dann, jetzt.
Wollte ich gerade sagen, ja. Es war doch spannend.
Super. So.
Nächste Woche.
Ja, machen wir nächste Woche. Alles klar. Wer noch eine Kappe kaufen will, diese Folge kommt raus in ziemlich genau 6 Tagen. Ich kann nicht versprechen, dass noch Kappen da sind, weil wir durchaus schon diverse Bestellungen haben, aber man kann sein Glück versuchen. In der letzten Folge haben wir angekündigt, 20 sind noch da, also mindestens mal 6, 7, 8 Bestellungen sind schon eingegangen, so viel kann ich sagen. Sollten noch eine da sein, schreibt eine Mail. Ansonsten,
wir wissen gar nicht, wohin mit der Kohle.
Ja, gerade bei Kappen, das ist natürlich da ist die Marge ja so riesig. Dass,
wenn wir heute in 6 Tagen rauskommen,
ja,
dann ist es der 11.11.
Super.
Und das heißt also, jetzt nach fast 1,5 Stunden sagen wir, dass es euch die Faschingsfolge ist.
Karneval,
und,
ja.
Oder Karneval. Und ich glaube, wir beide sind uns bei einer Sache einig. Wir brauchen den Karneval nicht.
Also würde ich gerne die Anekdote erzählen, dass wir nehmen heute am Freitag auf, weil ich am kommenden Montag, Dienstag, Mittwoch in Köln bin. Ich verweile dort mit einer Athletin von mir und die macht Diagnostiken, Bikefittings, Aero-Tests und so weiter und ich bin mal wieder in Köln. Und nichts war mir bei dieser Planung dieser 3 Tage wichtiger als die Vergewissheit, dass ich auf jeden Fall am Mittwochabend, am 10.11. noch nach Hause fahren werde in den hohen Norden. Und aber mal ganz sicher, weil das Risiko zu gehen, da am 11.11. noch irgendwo in der Nähe von Köln, Büttgen, Düsseldorf und so weiter rumzuhängen, auf gar keinen Fall. Ich bin doch nicht 11 Jahre vor dem Schmarrn geflohen, damit ich dann irgendwie einmal im Jahr nach Köln fahre und das ausgerechnet zum 11.11. Ich bin doch kein Amateur.
Aber die Athletin will der, was ist bei euch, Karneval, Fasching? Ich weiß
Köln
nicht.
Ist Karneval natürlich.
Karneval. Ja.
Also Fasching sagen, glaube ich, echt nur die Leute, die das nicht richtig feiern können, glaube ich. Ich weiß nicht, wie ist das in Mainz und so, die können das ja angeblich auch. Aber Mainz ist ein Karnevalsverein. Also im Sinne von, aber da sagt es auch.
Heißt es in Mainz da nicht Fasnet? Oder ist es nur in, ist es nur in Oberschwaben? Egal.
Ja, in Oberschwaben ist jetzt sind nicht unbedingt, also ich bin jetzt wirklich, ich glaube, jeder, der den Podcast hier schon mal gehört hat, weiß, dass ich kein Karnevalsfan bin, aber ich bin mir sehr sicher, in Oberschwaben sind dies auch nicht unbedingt. Also zumindest mal nicht in der breiten Masse.
Ja, Rottweil und so. Ich weiß nicht, ob das jetzt Oberschwaben ist, aber man muss da echt aufpassen. Es ist schon grenzwertig.
Du bist der.
In Baden-Württemberg ist glaube ich, Montag und Dienstag.
Ist man in Rottweil nicht Badener?
Kann auch sein, ich weiß.
Ist man noch kein Schwabe mehr, oder? So, sauber. Jetzt gleich das Instagram-Postfach wieder voll mit irgendwelchen wütenden.
Wir haben es geschafft, eine Stunde 28 souverän zu sein und in der letzten Minute verkacken.
Ja.
Sensationell.
So, genau, so ist es.
Fußball.
In diesem Sinne, danke fürs Zuhören an alle.
Ich bedanke mich bei dir für die Lehrstunde.
Gerne. Wir schnacken, ne? Tschüss.
Ja. Tschüss.
Alle wichtigen Informationen zur Produktion deiner nächsten Podcast-Folge findest du unter www.alex-audio.de.